Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Serienjunkies Podcast. Wir widmen uns wöchentlich zurzeit Fear the Walking Dead und besprechen heute die Episode Kobalt. Mit mir im Studio heute.
Hannah hier, hi.
Und?
Axi.
Ich bin euer Moderator Adam und wir besprechen, wie ihr es gewohnt seid, durch eure super finanzielle Unterstützung im wöchentlichen Serienjunkies Podcast diese Zombie-Serie. Hannah liest gleich am Anfang erstmal 6 wunderbare, fantastische Namen vor von unseren Unterstützern.
Und Namens dann widmen wir.
Was?
Namens wie Hannah, habe ich jetzt gerade erwähnt.
Ah, und dann widmen wir uns dem Feedback.
Yay! Und zwar Sven B.
Sven B, yo.
Holger G. Punkt.
Das ist schon wieder so ein G-Point. G-Point.
Ich hoffe, ich habe nicht denselben rausgewählt.
Oder G-Unit, vielleicht ist es auch ein Original G.
Frank R. Punkt. Ich hoffe, das ist ein R und kein P. Sorry, Frank.
Frank R. oder Frank P. Beide awesome.
Mikai.
Hä?
Aha. Ja, Mikai. Vanessa okay. R. Punkt.
Danke, Vanessa.
Und Ilona Z. Punkt.
Cool.
Zwei
Z,
Frauen mit
Z
dabei.
Wie Zombie, ne?
Sehr cool. Sehr
Ilona
cool.
Zombie.
Ilona Zombie, so heißt sie bestimmt. Und Nessie R. Danke dafür.
Also vielen, vielen lieben Dank.
Mich hat auch jemand angetweetet, dass er leider nicht David P., der Rapper ist, den ich ja letzte Woche vermutet habe. Mhm. Also derjenige, der uns unterstützt hat, der folgt mir auch auf Twitter. Und leider ist er nicht derjenige, nach dem ich gesucht habe. Aber er ist natürlich ein anderer cooler David P., der uns unterstützt hat. Was ihn wahrscheinlich noch viel cooler macht.
Er könnte ja mal rappen für uns, einfach so. Ja.
Er hat gemeint, er kann nicht Freestyle rappen, leider.
Oh.
Aber er kann anders rappen?
Ja.
Okay, dann rap mal und dann vielleicht kommst du ausnahmsweise hier in die Sendung, wenn du einen geilen Rap vorträgst uns. Mit einem Audio-File. Das beschließe ich jetzt
einfach mal so. Mit einem Haiku.
Mit einem Haiku, genau.
Schick uns deinen Rap als Lyrics und dann lesen wir den vor.
Wir haben das ja rappen schon mal, wir ihn vor.
Wir haben das ja schon mal im Walking Dead Podcast, glaube ich, gemacht.
Stimmt, man hatte auch so einen geilen Rap mal geschrieben, irgendwie, ich glaube, bei iTunes in den Kommentaren. Der war auch sehr gut. Ganz schön aufwendig.
Oder wie gesagt, wie Exi gesagt hat, ein Haiku.
Der Pod, auch. Das hat Hannah gesagt.
Okay, sorry, ich kann euch nicht mehr auseinanderhalten, ihr seid so ähnlich.
Es könnte auch ein Sonett sein.
Oder ein sechshebiger Jambus. Wer weiß, wie man das schreibt.
Oder ein Anapest.
Ja.
Oder ein Dactylus.
Trocheus.
Ja, sehr gut.
Deutsch LK, yo.
Das hast du im LK gelernt, das haben wir in der 6. Klasse gelernt.
Was?
Ich hab das gar nicht gelernt.
Mic drop.
Hannah, was
hatte kein Deutsch in der Schule.
Ich nichts kann Deutsch.
Wie man merkt.
Aber du warst doch auf einer Auslandsschule, oder Hannah?
Ja, aber da war das Deutsch ganz schlecht.
Stimmt.
Logischerweise.
Ich war ja auch auf einer Auslandsschule und da
war es besser?
Geht so. Man hört mir es ja an, dass es sehr gebrochenes Deutsch, was ich spreche.
Barely Deutsch.
Barely German. The Axie Edition. Ja.
Ja. Team Alban kommt jetzt zum Feedback, glaube ich.
Team Alban ist wieder unterwegs.
Ja, und
ihr seid so witzig.
Vielen lieben Dank für eure ganzen Mails diese Woche. Wir kommen da ja kaum hinterher. Und ich möchte gerne jemanden vorlesen. Das ist sozusagen mein Lieblingskommentator.
Aha.
Und zwar
Hannah hat Lieblinge. Mit B an und hört mit Olle auf.
Ich bin ganz verliebt. Und das ist der liebe Bolle mal wieder, der wieder Aufklärung betreibt, was das Militär angeht. Wir haben auch von anderen was bekommen, aber nur er, nämlich Bolle, hat mir genau geschrieben, was dieser komische, was das Outfit denn ist, was die 4 Dudes tragen da in der DMZ-Zone, wo Maddie unterm Auto liegt.
Aber nur Bolle schreibt 3-seitige E-Mails.
Lieber Bolle. Willst du mein Traumblatt sein? Nee, es ist mein Herzblatt.
Hannah hat die übrigens bei sich im Büro drapiert an der Wand. Also.
Sieht aus wie bei so einem Serienkiller.
Ich hab die bei mir im Schlafzimmer.
Hat so Connections dazwischen gemacht.
Ich hab die bei mir im Schlafzimmer drapiert. Ja.
Also, it's getting weird.
Ja, ich lese einfach mal vor. Ich versuche mal so kurz und präzise zu antworten wie möglich. Beim Schutzanzug handelt es sich um ein Mob, Level 4, Mission Oriented Protective Posture. Hier ein Bildchen dazu. Habe ich übrigens auch retweetet, könnt ihr euch mal anschauen. Das ist ganz interessant. Beim Chef der Schutzzone handelt es sich um einen First Lieutenant, entsprechend einem deutschen Oberleutnant. Ist dies der 2. Offiziersgrad. Er wird in der Regel nach 5 bis 6 Jahren in der Truppe erreicht und er führt üblicherweise einen Platoon, Deutschlandzug, in der Stärke 20 bis 40 Soldaten. Der Typ, mit dem Ophelia abhängt, in Anführungsstrichen, ist Private. Dies ist die niedrigste Stufe in der militärischen Hierarchie. Von ihm sollte sie sich nicht zu viel versprechen. Hätte sie mal lieber mit dem Lieutenant darum machen sollen.
Obwohl sie ja eigentlich auch nicht schlecht ist, weil wahrscheinlich die Privates diejenigen sind, die diese Medikamentenkisten schleppen müssen und so.
Wäre auch nicht schlecht. Stimmt. Okay. Zur Wirkung von Sichtbarkeit von Licht könnte man viel schreiben. Grundsätzlich sieht man Licht auch aus leistungsschwächeren Taschenlampen im Dunkeln kilometerweit.
Aha.
Beeinflusst wird dies von diversen Faktoren, unter anderem dem Streulichteinfall. Sprich, in einer beleuchteten Stadt ist die Sichtbarkeit wesentlich eingeschränkter als auf dem Land. Da in L.A. nachts keine Straßenbeleuchtung mehr aktiv ist, spielt noch der Mondschein eine Rolle. Hierzu kann ich aber nichts sagen, da ich auf die Mondphase in FTVD diesmal ausnahmsweise nicht geachtet
habe. Come on, Bolle, get on it.
Mündungsfeuer ist ebenfalls im Dunkeln sehr gut zu erkennen. Wie gut und wie weit ist von der Art der Waffe, vom Blickwinkel des Betrachters im Verhältnis zum Lauf der Waffe und von der Frage, ob ein Mündungsfeuerdämpfer, Rückstoßverstärker oder Mündungsbremse verwendet wurde, abhängig. In jedem Fall würde ich sagen, ja, es war realistisch, dass man die Taschenlampe und das Mündungsfeuer auf diese Entfernung erkennen konnte. Und jetzt noch was ganz Süßes von Bolle. Vielleicht sollte ich als Vorbereitung noch für den Podcast zur 6. Staffel Walking Dead mal ein Survival Bootcamp für Serienjunkies-Redakteure unter dem Motto Durchschlagübung durch den Wannsee in die Müggelberge anbieten. Selbstverständlich mit Eichhörnchen jagen, fachgerecht zerlegen und zubereiten. Da ließe sich eine Menge Survival- und Military-Wissen vermitteln. Also ich bin dabei, Bolle. Lade
ja,
mich ein.
Auf jeden Fall. Ich bin ja eigentlich ein bisschen skeptisch, immer wenn so Military-Menschen sich so arg dafür interessieren, aber das muss ich sagen, war jetzt echt alles ziemlich interessant, was er geschrieben hat. Und so ein Survival-Camp war wahrscheinlich nicht mal so schlecht, weil es kommt ja bald. Ich habe ja jetzt schon meinen Hammer gekauft, wie meine Twitter-Follower wissen. ich bin ausgerüstet.
Ich habe ein Lichtschwert zur Abwehr der Zombies.
Ich habe einen Tischtennisschläger.
Sehr gut.
Yay,
also die Zombie-Apokalypse kann kommen.
Ja, vielen, vielen lieben Dank.
Axel hat doch auch noch eine Feedback-Sache.
Ich habe auch noch was. Thorsten hat uns geschrieben. Und zwar schreibt er zum Thema begleitende Podcasts. Hallo Serienjunkies, ich liebe eure Podcasts zu Serien. Ihr macht einen absolut tollen Job und bringt die Reviews ungemein unterhaltsam, informativ und leidenschaftlich rüber. Meine Frage, werdet ihr neben The Walking Dead und ab April dann Game of Thrones auch noch für andere Serien folgende begleitende Podcasts machen? Die Fall Season startet ja nun und somit eine Menge etablierte Serien, zu denen es viel zu diskutieren gibt. Arrow, The Flash, Homeland, Agents of S.H.I.E.L.D., The Leftovers, American Horror Story. Ist da was geplant in diese Richtung? Wenn nicht, würde ich und gewiss viele andere Hörer mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr das, was ihr bisher so großartig bei TVD, FTVD und GOT macht, auch noch für andere Serien machen würdet. Vielen Dank für eine hoffentlich erfreuliche Antwort und macht so weiter wie bisher. Ihr seid awesome, Thorsten. Ja, vielen Dank für deine Zuschrift und dein Lob. Wir haben leider keine erfreuliche Antwort für dich heute.
Bevor Hannah vielleicht dann noch einglitscht, ich kann dazu sagen, dass wir ja zu den Superhelden-Podcasts, zu den Superhelden-Serien-Podcasts gemacht haben, also Agents of S.H.I.E.L.D., The Flash, Arrow, vielleicht kommt irgendwann noch Daredevil, müssen wir mal sehen, wenn Felix wieder aus dem Urlaub herauskommt. Auf keinen Fall Gotham.
Ja, wir haben ja lange drüber debattiert, Hannah und ich vor allem auch, ob wir zu The Leftovers was machen wollen. Wir haben beide mega viel Bock drauf und es ist ja auch eine Serie, die ziemlich viel Diskussionsstoff hergibt, nur leider haben wir es jetzt auch schon über diverse Kanäle verbreitet, dass es halt schon relativ teuer ist, Podcasts aufzunehmen. Und wir haben ja auch die schriftlichen Reviews zu allen diesen Serien auf unserer Seite. Und ja, vielleicht kannst du noch was sagen dazu, Hannah.
Also erstmal wird Exi ja dann Blacklist den Podcast machen.
Genau, da könnt ihr euch drauf freuen.
90 Minuten Blacklist.
One-Man-Rant-Show. Jede Woche neu.
Nein, also ihr wisst ja auch, ich meine, wir haben ja durch eure lieben Sponsorengelder auch den Podcast jetzt zu Fear the Walking Dead hinbekommen. Das Ding ist aber, das ist halt wirklich gerade eben mal so Break-Even, ne? Also auch wenn ihr mal so Steuern und alles abzieht, also verdient tun wir damit nichts. Wir müssten schon so an die 250 bis 300 Euro ungefähr auch pro Podcast-Episode verlangen, um da irgendwie ein Business draus zu machen. So, das Ding ist, überlegt euch mal, Arrow, 24 Folgen mal 300, also das ist einfach, das sind mehrere tausend Euro, das ist, glaube ich, auch nicht mehr in Indiegogo oder Crowdfunding-Level zu stemmen.
Leftovers wird da gehen, sind nur 10 Episoden.
Ich weiß, und Leftovers, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich denke da fast jeden Tag drüber nach und bin jedes Mal auch ein bisschen grantig, dass wir es nicht machen. Das Ding ist aber auch zeitlich, also in der Redaktionsgröße, in der wir sind, wir haben ja dann, ne, jetzt hiernach kommt ja gleich dann unser lieber Gast, der 100 Euro gespendet hat und das Special kommt dann ja auch. Und dann kommt ja auch Walking Dead ist ja schon wieder dran. Wir dürfen nicht vergessen, wir werden uns ja auch dieses Mal an eine deutsche Serie ranwagen, und zwar Weinberg Mystery, 6 Folgen, auch sozusagen übersichtlich. Da ich finde, das sollten wir auch mal getan haben. Das startet auch ab 6. Also da könnt ihr euch auch auf Podcast freuen. Auch sehr witzig, meiner neuen Gruppierung von Henning Harder und Hannah Huge.
4H.
Quadruple H.
Genau.
H, alle hard of H.
Ja, und das sind, glaube ich, die nordischsten Menschen, die über eine Serie sprechen, die irgendwo bei dir da irgendwo in so Wine Country spielt. Wir haben keinen Plan, was da abgeht.
Wie war denn dein Spitzname?
Wie mein
Spitzname? Für den Ort, die
Toskana, Deutschland. Das ist kein Spitzname. Das ist Fakt.
Also da könnt ihr euch drauf freuen, aber natürlich, wir versuchen alles Mögliche zu machen. Axie hat schon gesagt, wir können vielleicht einen Staffel-Podcast machen zu Leftovers. Ja. Also wir versuchen wirklich das Beste, aber jetzt auch zum Season-Start. Ich meine, wie viele Serien starten? 100? Ne? Die ganzen Daten müssen ja auch rausgehauen werden. Die ganzen Piloten müssen besprochen werden. Ja. Wir können es einfach nicht leisten. Also es tut uns wirklich sehr, sehr leid. Wir versuchen noch irgendwie alles Mögliche zu schaffen, was schaffbar ist, aber Network-Serien sind Utopie. Ich kenne auch wirklich nicht mal eine US-Seite, die Network-Serien bespricht jede Woche. Gibt's das?
Also nicht so eine Mainstream-Seite, es gibt natürlich so Fanclubs und so.
Aber es gibt ja nicht mal US-Seiten, die also solche Podcasts machen wie wir. Also da muss man uns dann ja auch nochmal irgendwie auf die Schulter klopfen. Es gibt natürlich Game of Thrones, einige begleitende Podcasts, so. Das gibt's schon, aber ja,
also. Weil du hast recht, es ist ja eher so von Fan oder Gruppierungen und weniger von Seiten, ne? Weil einfach, es ist einfach zu teuer, Jungs und Mädels. Das müsst ihr einfach einsehen. Sorry.
Aber ihr könnt trotzdem auf Serienjunkies/Podcast alle unsere Podcasts finden.
Oder und auf unsere Podcast-Kanal. Und ihr könnt die schriftlichen Reviews natürlich nachlesen. Ja. Also da werden wir zu der neuen Season auch wieder mit einigem Zeug aufwarten.
Ja, und denkt immer dran, ich meine, je mehr ihr den Podcast teilt, je besser ihn bewertet, je mehr ihr euren Freunden davon erzählt, also je größer unsere Reichweite ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir einen Sponsor finden und umso wahrscheinlicher ist es dann auch, oder beziehungsweise dann ist es ja sicher, wenn wir einen Sponsor finden, dass wir auch die Podcasts dazu machen. Also bitte, ne, ihr habt es auch selbst in der Hand.
Yes, also supportet und seid weiterhin so awesome. Yay. Und wir gehen jetzt in die Besprechung von Kobalt!
Das klingt immer wie Kobalt bei dir. Ja,
mit Absicht. Okay. Es ist die 5. Episode von Fear the Walking Dead und sie beginnt gleich mit einer schönen und erinnerungswürdigen Szene, finde ich. Also die hat mich, Spoiler, mich hat die Episode ja, ich sag's jetzt einfach schon, eigentlich ziemlich überzeugt und das begann schon in der ersten Szene für mich, in dem Gespräch im Gefängnis.
Ich musste aber sehr lachen, auch liebe Twitter-Freunde, ne? Ja. Ich dachte auch, dass Mr. Arndt 3,5 Sterne gibt.
Ich bin ja kein Troll, sonst hätte ich das vielleicht sogar gemacht, aber maybe you're a troll. Nein, diesmal keine 3,5 Sterne, sondern mehr Sterne, weil es halt irgendwie einige Dinge gab, die mich fasziniert haben an der Folge. Wie eben besagtes Gespräch im Gefängnis mit der neuen Figur Strand.
Gibt es nicht ein Hotel, was das Strand heißt?
Gibt es nicht eine Stephen King-Sache? Ah, nee, das heißt The Stand.
The Strand, ja, das stimmt.
Ja, ne, es gibt so ein kleines Hotel.
Ich fand vielleicht irgendwo am Strand. Weiß auch nicht genau.
Ist es nicht in Las Vegas?
Strandhotel, da gibt es bestimmt einige. Las Vegas?
Das ist wahrscheinlich so eine Kette auch.
Das stimmt.
Hotel-Experten, Hoteliers
der Welt. Ja, aber auch Las Vegas passt ja, weil ich meine, der Typ kommt ja scheinbar, ich weiß nicht, was er genau ist, aber er scheint ja irgendwas mit Las Vegas auch zu tun zu haben. Und er hat ja auch einen sehr schönen Anzug an und ein sehr schönes Hemd und sehr schöne
sehr schönen Schmuck,
Manschettenknöpfe. Genau.
Wie kommst du auf Las Vegas?
Weil er erzählt irgendwas von Las Vegas mit seinen Manschetten, als er die abgab.
Ach so, okay.
Ja. Und ich finde ja aber auch, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, ich hoffe, es klingt nicht rassistisch, aber ich finde, er sah auch Tyrese ein bisschen ähnlich.
Weil er schwarz ist. Jetzt sagen wir, jetzt legen wir die Karten auf den Tisch.
Eigentlich müsste ja nächste Episode sterben. Ja,
wahrscheinlich stirbt er auch.
Nein, ich fand ihn super cool und ich fand ihn richtig geil, aber ich finde, er wirkte wie der jüngere Bruder von Tyrese.
Er war auf jeden Fall nicht so breit wie ein Tyrese, oder?
Nee, auf keinen Fall. Ich meine, Tyrese hat ja allein schon zwischen The Wire und Walking Dead hat er ja mega krass zugelegt. Ja.
Nein, natürlich ist er körperlich anders, aber ich finde, die sahen sich trotzdem ähnlich.
Ja, vom Gesicht schon so ein bisschen, aber auch vielleicht von der Aussprache, weil sie beide so elegisch gesprochen haben.
Elegisch? Mein Lieblingswort aus Axis Mordschatz.
AKA elektrisch, eklektisch.
Das Besondere ja auch in der Szene war ich da, aber deswegen hat sie uns ja auch so gut gefallen. Ich meine, er hält ja auch so eine Art von Monolog und bringt jetzt diesen Doug, den wir auch noch kannten aus der vorigen Folge, so ein bisschen in die Craziness, whatever.
Ja. Ach, daher kannten wir den jetzt. Ich habe die ganze Zeit überlegt.
Wer ist dieser bärtige Typ?
Pass doch mal auf, Axis.
Naja, aber ich meine,
das auf Deutsch
werde zusammengekriegt. Ja, ich fange jetzt nächste Woche an, alles auf Deutsch zu schreiben, weil ich verstehe überhaupt nichts mehr. Weil auf Deutsch hätte ich den Namen Doug auf jeden Fall noch besser zuordnen können.
Duge?
Duge? Wer ist dieser Duge? Duck and Carry, Arthur, Arthur. Naja, aber ich fand die Szene auch sehr cool. Ich habe mir da auch aufgeschrieben, bunte Charaktere, so dass mir da erst aufgefallen ist, dass mir so solche Charaktere ein bisschen fehlen in Fear the Walking Dead. Ich meine, das ist ja auch zu entschulden, weil die Serie noch ganz am Anfang steht und so. Aber sowas haben wir ja in The Walking Dead immer öfter, dass wir irgendwie so abgefahrene Leute treffen und sowas. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass wir das jetzt hier, dass die Autoren versuchen, das jetzt hier auch so zu machen.
Und es sind halt auch diese ressourcenreichen Typen, die irgendwie dann überleben, weil sie irgendwie Bauernschleue haben oder irgendwelche Einfälle, die ihr Überleben sichern und sich so, also er ist ja jetzt derjenige, der zum Beispiel seinen Schmuck eintauscht beim Wärter, um seine Verhaftung abzuwenden oder die Verhaftung von Nick
abzuwenden. Warum auch immer er das macht.
Ja.
Sollen wir das was,
warum,
gleich ganz
warum
bereden?
Auch immer er es macht, ja, warum nicht?
Yeah, also because I need a guy like you. Ja, okay, und warum weiter ausführen?
Aber erstmal diese Szene war doch so brillant, weil er dann sagt, er dann so runterschaut und ich weiß gar nicht, was er mehr genau sagt, aber dann sehen wir ja erst, dass Nick damit in seinem Käfig damit drin ist.
Er macht ja irgendwie Analogie so, dass er der dass es Buyer gibt und dass es Closer gibt. Ja. Und ich dachte, er sagt dann jetzt, I'm a seller oder so. I'm a sellout. Nee, aber er ist der Closer. So. Er closed die Deals, gehe ich mal von davon aus, dass er das damit meint.
Und er bringt halt Dark dazu, dass er irgendwie als, wie man das auch immer sagen möchte, Gefahr oder so eingestuft wird, weil er eben den Zusammenbruch hat, macht da dieses Fass auf mit seiner Frau, die jetzt irgendwie sehr attraktiv ist und dann, wo er sich irgendwie Sorgen machen muss, oho, jetzt wird die irgendwie von Soldaten angegangen oder so.
Ist ihr Körper immer noch so schön auf dem Foto? Ja, es war schon ein bisschen spooky, ne? Aber sehr, ja, sehr berechnend, sehr manipulierend, ne? Wenn man ihn mal beschreiben sollte. Und was mir halt auch sehr gut gefiel bei der Szene war, dass wir komplett mit Klick in diesem Gefängnis sind oder was auch immer das ist, in dieser Sporthalle mit den Gefängniskäfigen da oder was auch immer, dass wir das einfach mal sehen. Ich hätte jetzt wirklich auch mir vermutet, dass wir fast noch folgenlang nicht mitbekommen, wie das da aussieht. Aber wir sehen es. Wir sehen auch das Krankenhaus. Und das
ziemlich
fand ich
viele
geil.
Wünsche, die ich letzte Woche hatte, sind in Erfüllung gegangen.
Nee, und das fand ich super. Und ich habe es jetzt so verstanden mit Nick, dass er sagt, ich meine, klar, wenn du ein Drogensüchtiger bist, erstmal ist er halt, was wir ja auch schon öfter erwähnt haben in den letzten Folgen, ist er ein krasser Drogensüchtiger. Ne? Mhm. Er sagt, glaube ich, er ist der höchste Drogensüchtiger, genau, ne? Mit einem Heroin-Drogensüchtigen. Ja. Und ich meine, gerade die, das wissen wir alle, wissen, wie man Sachen, wie man Leute betrügt, wie man Leute manipuliert, wie man Sachen klaut, denke ich mal, dass das auch gute Diebe sind, Drogensüchtige, weil sie natürlich einfach ihren Stoff immer beschaffen müssen und einfach generell Leute sind, die, um ihr Ziel zu erreichen, alles tun und alles tun können, also allein von den Fähigkeiten her. Ich fand das sehr schlau.
Ja, aber sie tun es ja nur in Zusammenspiel mit der Drogensucht.
Ja, aber sie können es. Kannst du es? Kannst du jemanden, Adam, hier die Brieftasche klauen? Ich
glaub, bei unserem Bootcamp werden wir es sehen.
Stimmt. Volle Bootcamp.
Ja, nicht nur bei der Sucht auch. Ich meine, jetzt in so einer Gefängnissituation wird er sicherlich auch, wenn er weiß oder annimmt, dass er nicht von irgendwem gerettet wird, dann wird er sich auch bemühen, da rauszukommen.
Ja, einfach sehr berechnend. Ja, er kann einfach was.
Das stimmt ja auch alles. Aber die Frage ist ja, ob das was bringt, wenn man eine Drogensucht hier hat, ob man das dann auf die Überlebenstaktiken anwenden kann.
Ja, aber das fand ich so schlau.
Das ist halt die Frage. Ich frag mich halt, ob, wenn du einen durchschleppen musst, der drogenabhängig ist, also wir haben jetzt auch wieder in der Episode gesehen, dass er kotzt und in den letzten Episoden war er auch immer eher eine Bürde für die anderen. Ja. Und deswegen frage ich mich halt, ob das jetzt wirklich so schlau ist, sich so einen ans Bein zu hängen, anstatt einen, der halt clean ist und der halt nicht alle drei Meter irgendwie
reihen
muss.
Ja, aber ich glaube, Strand will den ja gar nicht durchkämpfen oder durch am Leben erhalten. Er will den nur nutzen, um da rauszukommen.
Okay, also denkt er, dass er es halt in der Gefangenen-Situation, dass es gut ist.
Genau, nachher soll er bitte alleine gucken, wie er zurechtkommt.
Kann man nicht auch die Frage stellen, wer jetzt wem mehr nützt eigentlich?
Ja, ist ja offensichtlich, wie heißt er?
Strand?
Nee, der andere.
Nick.
erstmal, also er in seinem Gesicht spiegelt sich ja auch ein bisschen so Verwunderung wieder. Mhm. Also der letzte Shot, der übrigens sehr schön war, fand ich, als die Kamera so von beiden wegfährt, da sieht, finde ich, Nick so ein bisschen so aus, als würde er sich jetzt drüber wundern, dass der Dude irgendwie ihn jetzt engagiert.
Also na, ich glaube, wenn du von deiner Mutter oder deiner Familie immer auf den Kopf kriegst für deine Drogensucht und da ist auf einmal ein Typ, der sagt, oh geil, du bist Drogensüchtiger, cool, dich kann ich gebrauchen. Vielleicht auch
deswegen
mal ganz schön,
ist es, hat er erstmal den längeren Stick gezogen quasi.
Welchen Stick?
Also wenn hier den längeren Strohhalm, weißt du. Ja, er hat den besseren Deal jetzt momentan.
Und ich fand auch das mit den Manschettenknöpfen, wollen wir gleich drauf angehen.
Ja.
Erstmal habe ich gar nicht erkannt, was das war. Ich dachte zuerst, es sei ein Ring, aber dann sah man schon, dass es halt ein sehr, sehr schöner diamantbesetzter scheinbar hier Manschettenknopf ist. Und wir erfahren halt, wie gesagt, dass er, ich schätze mal, irgendwie Spieler ist in Las Vegas oder Spieler war in Las Vegas. Denke ich, I don't know. Und ich fand, das war schon ganz gut, dass er jetzt ihm was anbietet. Und natürlich fragen sich viele, du brauchst in der Zombie-Apokalypse ja kein Geld oder keine Diamanten. Wir sind aber doch erst irgendwie seit 2 Wochen da drin. Mhm. Und natürlich sind alle immer noch käuflich, weil sie ja auch nicht glauben, dass irgendwie die Weltherrschaft oder Geld oder Kapital oder Edelsteine ihren Wert verloren haben.
Aber er hat vorher eingesehen, dass es halt wertlos ist, ne? Also ich meine, Ja, träumst du dann davon, dass es irgendwann wieder normal ist und deswegen gibst du dir solche Sachen auf oder gibst du die halt wirklich in dem Moment weg und
ja, ich würde sagen, das soll nur beweisen, Überleben. Wie schlau Strand ist und wie dumm der Military Dude ist, ne? Mhm. Und ich finde, es hat auch so ein bisschen was so von so einer Anspielung so auf den Krieg, wo man ja auch Ringe und Schmuck und so eingetauscht hat gegen Essen oder whatever.
Ich habe mich halt beim ersten Eindruck gefragt, woher weiß der so viel und arbeitet der vielleicht direkt mit dem Militär zusammen? Aber am Ende wirkt es ja wirklich so, als wäre er Eigenbrötler und er schnappt halt gewisse Dinge auf. Er weiß halt, aha, bald macht sich das Militär vom Acker, deswegen habe ich hier schon mal den Schlüssel geklaut.
Wo hat er den eigentlich geklaut?
Das sieht man nicht, aber er hat ihn halt.
Okay.
Und ich meine, es ist ja auch sehr gut, wenn am nächsten Morgen irgendwie alle Soldaten da nicht mehr da sind.
Ja, wo ich mich dann aber fragte bei dem Schlüssel, warum brauchst du dann noch Neck, wenn du den Schlüssel schon hast?
Ja, das frage ich mich ja sowieso die ganze Zeit.
Weil ich dachte wirklich, okay, er braucht ihn jetzt irgendwie, um da rauszukommen, weil Neck irgendwie irgendwas deichseln kann, was er vielleicht nicht kann. Aber wenn er den Schlüssel schon hat, dann braucht er eigentlich gar keinen.
Aber zwei sind immer besser als eine.
Aber dann würde ich auch Exi recht geben, dann ist der Drogi vielleicht doch nicht so gut, weil er nicht so schnell laufen kann oder schneller irgendwie außer Atem ist oder ich weiß nicht was. Ich hätte den Drogi eher benutzt für jetzt so, weißt du, Sachen klauen oder was auch immer.
Ja, ja gut, vielleicht ist es nur der Schlüssel für den Käfig und er braucht noch irgendwie mehrere Schlüssel.
Mehr Looten.
Ja. Vielleicht ist es kein Generalschlüssel.
Nein, das ist es ja garantiert nicht, aber ich denke mal, wenn du aus dem Käfig rauskommst, wird es leichter sein, dann weiter rauszukommen. Das ist
der goldene Schlüssel von Los Angeles. Ja.
Genau. Schlüssel zur Stadt.
Ja, aber cool, ich würde euch auch absolut recht geben. Kennt man den Schauspieler eigentlich irgendwoher? Habt ihr mal nachgeschaut?
Nee, kann den nicht. Der ist auf jeden Fall nicht so präsent.
Weil der spielt auch super, finde ich. Ja. Und der hatte auch schon diese ganze so eine Präsenz von irgendwie Schlauheit, Klugheit.
Präsenz von Klugheit.
Hätte ich auch so gern.
Ich hätte auch gerne Präsenz von Klugheit. Wo kann ich denn die kaufen?
Kann jemand ein Bootcamp machen?
Dann wären wir damit, glaube ich, relativ durch. Vielleicht gehen wir dann rüber zur Familie Salazar und fangen mit Mercedes an, die den Zaun beschmeißt und nach ihrer Mutter verlangt. Was?
Mercedes Mason heißt
die Schauspielerin. Hast du nicht Ophelia?
Ja, was habe ich gesagt?
Mercedes.
Ach so, okay, deswegen. Ja. Wir sind ja so.
Mercedes Mason.
Ja. Ophelia, genau.
Seid ihr down, oder wie?
Ja.
Ist sie nicht zu alt für dich? Ey?
Na, wir wissen ja nicht, wie alt sie ist. Wir haben erstmal geklärt, ob die 22 oder 30,
oder 30 ist.
Oder mit dem 16-jährigen Dude zusammen sein könnte.
Findet sie jetzt noch mehr aus nach 30?
Nein.
Wieso ist es doch nicht so? Wie alt bist du, Adam?
Ja, gut, stimmt. Okay.
Sei froh, dass sie nicht 16 ist.
Ja. Jedenfalls verlangt sie nach ihrer Mutter.
Das wäre turboruiert, wenn sie 16 wäre.
Die ja in der letzten Folge abgeführt wurde. Und macht es eigentlich wieder ganz schlau. Also erst prostriert sie sich halb in der Folge davor.
Super schlauer Move.
Und jetzt bringt sie Adams da halt raus, der sie nach Hause bringt und dann macht ihr Vater
Aber
Daniel.
War das wirklich so geplant? Fand ich nämlich nicht. Und das Ding ist nämlich, ich habe nochmal drauf geachtet, was war er jetzt? Private, ne? Den meinen wir, wie heißt der?
Private
Adams.
Adams schlägt ja selber vor, ich bringe dich nach Haus.
Ja.
Sie macht das ja gar nicht.
Das stimmt.
Deswegen kann ich mir fast vorstellen, dass es nicht wirklich geplant war von ihr.
Aber es klappt ja alles irgendwie.
Es klappt
dann
alles,
so.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass nicht mit Daniel oder
genau, ich glaube auch nicht, dass das geplant war von ihr.
Sie ist ja dann auch schockiert, als sie das feststellt.
Ja, sie ist, ich weiß nicht, das kann man debattieren. Sie ist, vielleicht sagte ihr das Erste, was er versuchen möchte, nämlich Informationen oder ein Tauschmittel, überhaupt eine Geisel möchte er haben. Dass es jetzt Adams ist, ist vielleicht Zufall. Aber ich glaube, er hat schon vor, dass er eine Geisel haben möchte, um dann irgendwie an Informationen zu kommen.
Ja, aber das hat, glaubst du, als sie an dem Zaun steht, weiß sie schon, sie will jetzt eine Geisel holen? Das glaube ich nämlich nicht.
Nee,
ich glaube, sie regt sich, weißt du, auf, sie schmeißt mit ihren Steinen, dann kommt er raus und beschützt sie und sagt halt, ich bring dich nach Haus und dann geht der ganze Move in Action.
Ja, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass er dann eine Geisel ist von Daniel.
Aber ich glaube nicht, dass Ophelia das geplant hat, ihn so als Geisel zu nehmen.
Das ist ja auch ein viel zu krasser Longshot, wenn du dann von Werfen von irgendwelchen Flaschen hoffst, dass der Dude dich dann nach Hause bringt.
Ja, oder ein Dude.
Ja.
Ja, gut. Aber machen wir weiter mit der Folter. Weil ich fand es schon relativ...
Nee, war gerade eben, als so, die Einleitung von dir klang ja so, in der letzten Folge hat sie sich prostituiert und jetzt holt sie eine Geisel.
Ja, es ist ja gut, dann ist es jetzt eher so Zufall, wie es gekommen ist.
Wie hast du es denn in deiner Review geschrieben, Anna?
Nein, ich glaube, da habe ich es gar nicht so deutlich gemacht. Aber was macht er bei der Folter eigentlich genau? Das habe ich nämlich nicht unbedingt ganz genau erkannt. Ich Daniel? Bin kein Folter-Spezialist.
Er schneidet ihr die Haut? Er schneidet ihm die Hautebenen, die diversen Hautschichten runter.
Ich hab weggeguckt, sorry. Ich kann auch nicht hin.
Was nicht ich kann mir sowas so nicht. So geil, dass du Walking Dead guckst und dann nicht hinguckst.
Dran, bis vor 3 Jahren konnte ich ja noch nicht mal einen Zombie mir anschauen. Ich habe sie auch nur gemacht, damit ich endlich Last of Us spielen kann. Also Computerspiele konnte ich auch nicht spielen.
Ja,
ich bin nämlich ganz lieb und schreckhaft normalerweise.
Ja, die Seite würde ich gerne mal kennenlernen.
Also ich habe weggeschaut, ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat.
Das ist die berühmt-berüchtigte El Salvadorianische Epidermis-Folter.
Ja. Ja, oder wie bei Game of Thrones scheinbar, oder? Wenn er gehäutet wurde.
Ja, es ist so eine Art Häutung. Er sagt ja dann auch irgendwann komme ich zu der Schicht, wo dann noch weniger Nerven sind und deswegen tut es noch mehr weh, was ich dann aber nicht verstanden habe, den Zusammenhang zwischen weniger Nerven und noch mehr wehtun, weil normal tut es doch mehr weh, wenn mehr Nerven da sind. Je mehr Nerven, desto mehr empfindlicher ist doch.
Vielleicht hast du nicht richtig zugehört.
Du musst es echt auf Deutsch gucken, ey. So geht's so nicht weiter. Naja, auf jeden Fall, je tiefer, desto schmerzhafter. Das kann man, glaube ich, festhalten.
Ja, Daniel verspricht sich halt dadurch so ein bisschen. Was verspricht er sich eigentlich dadurch? Also erstmal möchte er Informationen generell haben, ne? Weil sie eben gar keinen Plan davon haben, wo jetzt, wie hieß sie noch gleich? Griselda.
hingeschafft wurde.
Ich sehe immer Grisou vor mir.
Wo ja auch Liza ist, die Frau von Travis. Mhm. Er möchte erstmal wissen, wo ist dieses verdammte Krankenhaus? Was machen die da mit den Leuten und überhaupt?
Und ich meine, es ist ja verständlich, ne? Ich meine, das Militär sagt ihnen nichts. Also sagt Daniel, gut, ich kann alleine das irgendwie nicht suchen gehen. Also hole ich mir einen und
aber Daniel ist jetzt auch nicht so der Typ, der einfach zu dem Militär hingeht und fragt, oder? Er geht halt gleich den rabiateren Weg und...
Ja, aber es war ja schon eindeutig, dass sie auch nichts verraten werden, oder?
Ich glaube, das war in der Szene enthalten, wo... wo Ophelia quasi dann den Aufstand macht. Mhm. Also hat sie nicht auch irgendwie gefragt, wo sie stationiert ist? Oder wo sie hingebracht wurde?
Ich glaube auch so, ihr verratet uns nichts.
Und ja. Also er will ja dann auch einen Austausch inszenieren. Aber dann wird es ihm ausgeredet, weil es halt Quatsch ist auch.
Will er den Austausch inszenieren oder sagt er es nur Ophelia gegenüber?
Ja, es kann sein, dass er es auch einfach nur sagt, weil ich denke, er ist schlau genug, dass er weiß, dass es auf keinen Fall klappen würde. Also so eine Logistik von so einem Austausch ist ja immer ziemlich extrem.
Ach danke, jetzt sagst du das. Bei Walking Dead warst du noch ganz pro Austausch.
Was? Bei welchem Austausch waren
da das? Am Ende mit den Polizisten und hier der Blonden da.
Beth, never forget.
Genau.
Ach so. Ja, was interessiert mich mein Geschwätz von vor einem halben Jahr?
Da habe ich noch gesagt, sozusagen Austausche sind immer super schwierig und super komplex und gerade die als sozusagen schwächere Partei in die Wege zu leiten. Aber,
Ja, da heißt es ja nochmal was anderes, weil es quasi zwei Parteien sind, die ungefähr gleich stark sind. Ich meine, bei Fear the Walking Dead ist es jetzt das Militär und
gegen Daniel.
Und deswegen ist es halt utopisch. Deswegen denke ich mal, dass er das weiß und dass er deswegen auch das nur als Aufschiebetaktik benutzt.
Mhm. Aber er hält auf jeden Fall relativ lange durch, der gute Adams. Bis er dann halt, also ich meine, am Anfang dachte ich halt auch, ja, der weiß gar nichts. So nicht mal, wo das
Krankenhaus ist. Adam wäre das schlechteste Folterknecht ever. Okay, der weiß nichts, der sagt nichts. Ja. Ich schneide ihn einmal, okay,
was
der weiß
sagt
nichts.
Das über mich aus?
Ich folter dich mit Schleckmuscheln.
Hier, du kriegst nur ein Eis.
Was ist denn aus unserer Wette geworden eigentlich?
Ja, da gehen wir später drauf
ein. Das ist noch nicht gelöst worden,
glaube
ich, oder?
Ja. Naja, okay, gut. Immer noch nicht, oder was? Denkst du, immer noch nicht? Ja, okay, später.
Was?
Hä, du hast letzte Woche gewettet.
Ja, aber ich finde es ziemlich eindeutig, dass es jetzt schon klar ist.
Was? Wirklich?
Nee,
dann musst du gleich nochmal diskutieren.
Ja. Okay.
Spannung.
Ja, aber die Folter geht ja dann weiter und er verrät einiges, ne? Also bis zum Episodentitel.
Der ist wieso?
Ich verrate euch sogar den Episodentitel.
Ich sage euch auch, dass es 4,5 Sterne gegeben hat. Du alles, nur hört auf.
Ja, dann erklär doch mal den Episodentitel, Hanna. Was bedeutet Kobalt in diesem Zusammenhang?
Also erstmal, ich glaube, was haben wir erfahren? Also er erzählt, dass Kobalt ist der Codename für die Evakuierung des Militärs, die am nächsten Tag um 9 Uhr stattfinden soll. Und sobald die abgezogen sind, soll die Leute, die in dieser Zone sind, sollen ausgelöscht werden, so habe ich es verstanden. Ja. Wie dies passieren soll, ist unklar.
Aber humane, ne? Also in möglichst humaner Art und Weise.
Gut, die Nazis haben auch gesagt, dass irgendwie, ich weiß nicht, Gaskammern irgendwie human sind. Ne? Also ich meine, human würde ich jetzt mal in Anführungsstrichen setzen. Ich weiß nicht, wie human es ist, mit irgendwie Bomben beschossen zu werden.
Oder Gaskanister halt.
Ja, also.
Ja, das ist halt kein Meta-Human, wenn man. Ja.
Ja, deswegen. Gibt es eine humane Auslöschung?
Nee. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich.
Genau, ein Paradoxon.
Aber deswegen verstehe ich nicht, warum sie das so nennen. Humane Extinction.
Aber ich glaube, es ist eindeutig klar. Ich glaube, es wurde eindeutig gesagt. Also, das Militär soll abgezogen werden um 9 Uhr morgen. Also, es ist jetzt ja nicht nur, dass es eine potenzielle Evac ist, sondern das soll schon passieren. Ja. Genau, es ist schon angesetzt. Ja. Morgen 9 Uhr werden wir abziehen und dann werden die Menschen in dieser Zone umgebracht.
Erste Frage: Wohin geht das Militär?
Also ich meine, wir wissen
in die Wüste.
Genau. Wir wissen ja nicht, wo jetzt irgendwie noch andere Stationen oder Bastionen sind, I don't know. Aber wir sehen ja auch schon an der Haltung der Militärs, dass die ja auch alle, was heißt alle, also dass ein Großteil von diesen wahrscheinlich desertieren wird und zu ihren Familien zurückkehren wird.
Ja, aber das ist ja nicht geplant.
Nein, das ist nicht geplant. Ich sage einfach nur, also ich weiß ja nicht, wohin sie geplant haben, hinzufahren. Nachher gibt es wirklich in der Wüste irgendwie eine Military-Bastion. Aber ich denke mal, dass ein Großteil der Soldaten desertieren wird.
Und ich meine, es kann ja auch sein, dass sie auf ihre Bases zurückgehen oder so. Ich meine, die Stadt ist natürlich immer das schwierigste Terrain, um irgendwie einen Konflikt auszufechten. Mhm. Und ja. Hast du schon fertig erklärt?
Ich dachte, fehlt noch was?
Ja, nee, weil ich, also, dann würde ich ein bisschen Kritik daran üben, ja. weil mir das nicht gut vorbereitet wurde, dieser plötzliche Plan. So. Also ich finde es gut, dass jetzt so ein bisschen eine Drastik reinkommt, weil es um 9 Uhr morgens ist und jetzt sind wir so, haben wir ja quasi den Kampf gegen die Uhr. Aber das ist gut für die Serie an sich, für die Dramaturgie und für das Ende der Staffel. Aber mir ist es viel zu
für
wenig.
Für Axel Schmidt ist es nicht gut.
Für Axel Schmidt, nein, Axel Schmidt verlangt mehr. Mir ist es viel zu wenig ausgearbeitet worden, dass die Zombie-Bedrohung jetzt schon so groß ist. Also ich habe viel zu wenige Szenen bekommen, die mir zeigen, dass das Militär keine Chance mehr sieht und stattdessen lieber die Menschheit, also die dort lebende Bevölkerung auslöscht. Ich meine, erstens mal weiß ich nicht, ob so ein Plan überhaupt, ob es so einen Katastrophenplan überhaupt gibt, ob so, also weißt du, ob es so einen Code irgendwas geben kann, dass es das überhaupt vorsieht, dass es eine offizielle Order geben kann. Einen ganzen Bevölkerungsteil, das sind ja Millionen Menschen, gehe ich jetzt mal einfach davon aus, in Los Angeles.
Geht es aber jetzt um Los Angeles oder nur um die Zone?
Es geht schon um Los Angeles,
oder? Ja, okay.
Ja. Also so habe ich das verstanden.
Ja, aber wir sehen halt auch immer nur die Zone, ne? Prinzipiell geht es, glaube ich, tatsächlich um ganz Los Angeles, aber.
Und die hatten irgendwie so die Chance in dieser Episode, als sie Travis mitgenommen haben, hatten sie die Chance, diese Überforderung durch die Zombies zu zeigen. Und sie haben es meinetwegen nicht richtig hingekriegt, mir jetzt darzustellen, warum das Militär jetzt aufgibt. So. Weil sie geben ja auf. Das ist ja quasi.
Ich hätte jetzt noch mehr den Kontrollverlust sehen wollen, ja, wo jetzt also Zombie-Horden aus L.A. kommen und sie jetzt. Ne?
Ja, okay. Weil wir haben die eine Szene gehabt, da gehen sie halt in das Haus rein und wir sehen es halt nur von außen. Und dann kommen sie halt raus und sagen: Oh nein, wir haben zwei Leute verloren. Und du hörst halt über Funk, dass alle irgendwie krass wild durcheinander schreien, aber there are too many, there are too many. Ja gut, ich meine, aber das will ich halt auch mal, ich würde es auch gern sehen, weil das sah überhaupt nicht so aus. Also da würden ja auch Zombies da rauskommen. Da kamen halt so drei läppliche Zombies da raus und dann, die kann doch, also können doch so schwer bewaffnete GIs, können die doch erschießen.
Aber war nicht, also was ich dem entgegensprechen würde, ist, dass ich, ja, wie gesagt, auch schon, was ich letztes Mal sagte, dass je weniger ich weiß von der Situation, umso spannender finde ich es eigentlich. Weil ich mir jetzt vorstelle, wie also sozusagen andere Teile der von L.A. schon komplett überlaufen sind von Zombies. Und ich finde ja auch die letzte Einstellung, auf die wir nachher noch wahrscheinlich kommen werden, spricht ja auch dafür, dass sie die Kontrolle verloren haben. Weil sie hat dann, ja, allein wir haben ein Stadion mit 2000 Zombies, die irgendwie was kurz vorm Ausbrechen droht.
Ja, das muss ich halt als gegeben hinnehmen dann, wenn ich so herangehe. Und ich finde es halt schwierig, weil wir hatten ja auch schon einige Zuschriften, die irgendwie gemeint haben, ja, wie kann das überhaupt sein, dass die Zombie-Apokalypse sich so schnell ausbreitet, weil das Militär ja so gut ausgerüstet ist. Und deswegen, ja, hätte ich das halt gern irgendwie mal gesehen. So. Also ja,
aber einfach viele mal. Menschen leben in L.A.? Irgendwie ein paar Millionen?
Ja.
Also klar, dass es irgendwie schnell passieren kann, oder? Also ich meine, wir reden ja nicht über deine toskanische Pfalz, was? Ich weiß nicht.
Hey, da wohnen auch ein paar Millionen Leute. Nee, stimmt nicht. Ja, ich hätte mir das halt irgendwie, also ich finde, das hätten sie ein bisschen besser rausgearbeitet. Es hätten mir auch ein paar Szenen gereicht, so wenn. Und deswegen hatten wir ja auch diese Szene mit Travis. Das fand ich auch gut. Das habe ich ja auch in den letzten Podcasts habe ich ja auch gefordert, dass wir brauchen Zugänge durch unsere Charaktere zu der ganzen Army-Sache. Und das hatten wir. Das haben wir jetzt. Wir hatten jetzt Lisa und wir hatten, ich vergesse immer den Drogendude, den Namen. Nick. Und wir hatten Travis. Das war ja auch wirklich ein guter dramaturgischer Kniff, muss ich sagen, dass sie ihn dann in das Auto gepackt haben. So. Das war wirklich gut gemacht. Aber dann zeigt
wenn dann einfach 100 Zombies da aus dem Haus gekommen wären, wäre es dann besser gewesen?
Ist es für dich ein Problem jetzt nur wegen der Inszenierung her, weil man Travis halt, also ich fand ja, das war eine starke Szene mit Travis, dass er im Auto geblieben ist und dass er nur diese Funksache gehört hat. Ja. Also hättest du schon wirklich, nee, wahrscheinlich nicht, ne? Du hättest, dir wäre jetzt egal gewesen, ob es ein Splatter-Effekt gewesen wäre oder sowas.
Darum geht's mir nicht. Mir geht's darum zu zeigen, dass das Militär überwältigt wird von diesen Zombies. Okay. So. Das haben wir bisher nicht gesehen. Und wir kommen ja jetzt in der nächsten Episode zu dem Punkt, dass wir schon bei der Flucht vom Militär sind. Und dieses fehlende Puzzleteil, das fehlt mir halt einfach. Das würde ich halt gern sehen. Und das ist halt, glaube ich, wieder eine Budgetfrage. So. Wenn du fette Cola dahinter stecken hast, dann kannst du sowas auch filmen und kannst auch so eine fette Zombie-Szene zeigen. Aber das kannst du halt in diesem Falle wahrscheinlich nicht, sonst hätten sie es wahrscheinlich gemacht.
Ja, oder sie hätten noch mehr so Durchsagen machen müssen im Auto, im Sinne von, oh Gott, Platoon 345 wurde gerade überrannt oder so, ne? Also die Dringlichkeit hätte
oder
man ja
die Straße hier ist ganz voll mit irgendwas, keine Ahnung.
Also Kobalt hat man ja öfter mal gehört bei diesen Militärfunkteilen. Also das ist ja, das wurde ja dann auch ziemlich so Walking Dead-esque on-the-nose-mäßig eingestreut, dass halt fünfmal in der Episode hört man Kobalt, okay, irgendwas mit diesem Kobalt muss falsch sein. So. Und wir erfahren es ja dann auch am Schluss. Also das war schon okay, so, aber ich hätte mir so ein bisschen mehr Erklärung noch gewünscht.
Wie findet ihr denn, dass das
Visualisierung,
dass Moyas dann ausgeschaltet wurde, so relativ in Anführungszeichen unspektakulär bei diesem Ritt mit Travis sozusagen?
Ich fand es okay, weil ich fand, er war so ein bisschen so ein Abziehbildchencharakter, so ein holzschnittartiger Bösewicht, weißt du? Also es hat mir ein bisschen, da hat mir auch so ein bisschen die Kohärenz gefehlt bei seiner Charakterzeichnung, dass er halt wirklich, seit er da Golf gespielt hat, war es irgendwie klar, dass er halt irgendwie so ein Governor-mäßiger Bösewicht sein wird, ohne irgendwie auch nur eine Eigenschaft, die ihn menschlicher erscheinen lässt. Und dann sagt er auch Sachen, die irgendwie ein bisschen widersprüchlich sind, fand ich.
Auf jeden Fall.
In der Zaun-Szene sagt er zum Beispiel, ja, ich muss meine Jungs bei Laune halten, und dann disst er aber jeden von seinen eigenen Corporals oder
Privates. Das war so ein bisschen sarkastisch auch, oder?
Dass er die aber Laune halten muss?
Ja.
War sarkastisch?
Ja.
Okay, ich dachte, das wäre ernst gemeint. Aber gut.
Ja, also ich fand es auf jeden Fall höchst sarkastisch, was er da gesagt hat, weil der eine hat ja so gesagt, ja, wir sind jetzt schon so 50 Stunden wach oder so, und dann gibt er ihm so Taschentuch. Ja. Von wegen
Buhuhu. Ja, das war sarkastisch, natürlich. Aber davor hat er ja Travis erklärt, dass er sie bei Laune halten muss. Aber das kann natürlich auch eine Scharade gewesen sein. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht. Aber sein Charakter
ist
mir
zu. Aber muss er ja, weil der andere dann meinte, er fährt jetzt zurück nach San Diego und sucht seine Familie. Also, dass da eine schlechte Stimmung war in der Truppe, war ja schon zu abzusehen.
Und es sind jetzt auch irgendwie nicht irgendwie die Cream de la Crop, wie man so schön sagt, sondern irgendwie so irgendwie wirklich arme Würstchen, die irgendwie.
Ja, und ich meine, stell mal vor, du weißt ja auch nicht, was mit deiner Familie los ist. Ja. Also, ich würde mir auch Sorgen machen um die und auch dann echt meinen Truck irgendwie laden und dahin fahren.
Ja, aber es sind ja immer noch Soldaten. Ich meine, also.
Aber das ist ein interessanter Konflikt, glaube ich. Wie lange würdest du als Soldat in so einer Situation.
Null lange.
Treu bleiben.
Weg hier und meine Familie. Hanna
wäre eine schlechte Soldatin, sie wird so am ersten Tag desertieren.
Nein, es geht mir um 100% natürlich um meine Familie und ums Überleben.
Ja, das finde ich halt, das hat die Serie noch nicht richtig ausgearbeitet, dass dieser Bedrohungszustand genauso ist, dass man dann zu diesem Punkt kommt. So. Weil sie haben halt diese paar Walker gesehen, aber nicht genug. Also, naja, aber ich will jetzt nicht ewig drauf rumhalten. Ich verstehe schon, dass wir an diesem Punkt angekommen sind, und dann kann ich auch verstehen, wenn einer sagt, okay, er will jetzt seine Familie schützen. Ihm ist jetzt alles egal, vor allem wenn er darüber Bescheid weiß, was jetzt passieren wird in Los Angeles.
Na, das Ding ist, du weißt es ja auch nicht, und gerade die Unsicherheit ist ja noch creepiger. Wenn du wirklich keine Telefone mehr hast, keine oder kaum noch Radio, kein Fernsehen, keine Nachrichten, dann machst du dir noch viel mehr Sorgen. Oder? Ist ja klar. Ja,
nee, auf jeden Fall. Du? Natürlich.
Als wenn du deine Mutter in der Pfalz anrufst und sie sagt, ja, alles gut, wir haben gerade Familienkonferenz.
Stimmt, Familienkonferenz.
Ich sollte weniger erzählen aus meinen familiären
Wir sind gerade im Büro.
Ist sie tatsächlich oft.
Springen wir vielleicht mal kurz zum Krankenhaus und Lisa, beziehungsweise Liza und Dr. X, ne?
Ja, jetzt die Wette. Also ja. Was hast du da gesehen, ehrlich gesagt, Exi, in der Wette?
Ja, das ganze Ding ist doch evil. Also.
Hä, wo denn?
Nein, dann würde ich jetzt aber auch...
Naja, so Guantanamo-mäßige Käfige, Leute, die irgendwie abtransportiert werden.
Aber ist nicht ein Unterschied dazwischen, wo Nick ist und da, wo Liza ist?
Ich auch, ja. Ich dachte, das wäre woanders.
Das ist doch alles ein Compound.
Nee.
Natürlich.
Ich weiß auch nicht. Ich dachte, das eine wäre das Krankenhaus und das andere ist sozusagen irgendwie...
Hat nicht Liza irgendwie... auf so eine Tür geschaut, hinter der Nick war? War das nicht so zusammengeschnitten? Naja gut, das weiß ich jetzt nicht wirklich. Aber ich bin davon ausgegangen, dass das alles so ein riesiger Komplex
aber ist. Aber auch wenn es kann sogar sein, dass es, ich glaube, es kann sogar sein, sagt sie nicht irgendwann, ich muss mal nach Nick schauen? Irgendwas, es kann, ich gebe dir eventuell recht, ohne Gewehr, aber das Ding ist, ich weiß doch immer noch nicht, ob Dr. Exner hundertprozentig böse ist.
Und du siehst ja jetzt auch nicht, dass sie irgendwie eine Leiche nimmt und dann ihr irgendwie so ein Häppchen davor hält und dann irgendwie
damit ja, gut. Ja, das wäre natürlich extrem böse, aber so, also sie ist ja schon diejenige, die darüber über Leben und Tod, über lebenswertes Leben entscheidet. So. Also sie, und sie ist ja wahrscheinlich auch.
Aber nach Regeln, die doch akzeptabel sind,
ja,
oder?
Ja, ich wollte gerade sagen. Und ich meine, nachher hat sie ja auch irgendwie eine Art Durchblick, wenn sie da die Leichen
tötet. Warum ist Nick dann eingesperrt und der andere Dude? Warum sind die eingesperrt? Das ist doch alles, also das ist doch nicht, das ist doch nicht akzeptabel.
Aber es ist doch potenziell Leute, die vielleicht krank sind oder was auch immer, potenziell infiziert sind oder eher infiziert werden können, einzusperren in so einer Epidemie, ist doch eigentlich ganz schlau. Eigentlich, wenn es ums Überleben der Menschheit geht, ne? Und ist zumindest noch nicht, ich würde sagen, ist noch nicht böse, ist noch nicht Mengele.
Ja, weiß ich nicht. Ich finde halt schon, dass es dann schon sehr stark in die Richtung geht, wenn du sagst, okay, Kranke werden irgendwo eingesperrt oder zusammengepfercht, dann ist es halt schon eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung.
Aber sie hat ja das Wissen, dass jemand, der stirbt, ein Zombie ist. Oder als Zombie zurückkehrt.
Dann sollten doch die potenziell sterben, irgendwie getrennt werden von denen, die noch leben.
Ja.
Okay, und dann tut man die Sterbenden eventuell sterben. Ich meine, warum, was für Anzeichen zeigt denn bitte Nick oder der andere eingesperrte Dude?
Ja, das wissen wir ja nicht. Also bei Strand wissen
wir es nicht. Aber nehmen wir mal an, er kriegt irgendwoher Heroin, macht eine Überdose und dann ist er ein Walker.
Dann ist er ein Walker.
Aber ich würde auch schon sagen, dass sozusagen ein Drogensüchtiger, gerade wenn er auch von anderen Leuten aus der Nachbarschaft da die Mittel abzwackt und so, dass der potenziell gefährlich ist in der Apokalypse und vielleicht irgendwie, ich würde ihn jetzt nicht gleich in den Käfig sperren, aber es wäre vielleicht schon ganz gut, wenn man ihn irgendwie trennt von den Lebenden, weil das einfach ein Gefahrenherd ist.
Was jetzt mit Strand ist, weiß ich auch nicht. Aber genau, Dark zum Beispiel hat Suizidrisiko.
Genau.
Aber ich finde, es reicht schon, wenn sie die in diesem
aber es ist doch viel gefährlicher. Es ist doch viel gefährlicher. Wenn Doug dann da sich umbringt, dann wird er zum Zombie und kann die alle umbringen da in dem Compound. Also in dem guten Compound. Aber ich finde, es wurde zu 100% noch nicht klar, dass Adam seine Wette verloren hat. Oder? Gibst du da recht? Oder?
Ja, nee. Also 100%ig wurde es noch nicht. Ich würde jetzt noch keinen Victory Dance machen. aber ich finde es schon extrem shady, was da passiert. Und ich finde es auch sehr eindeutig, dass da. Also du kannst nicht irgendwie Leute, die suizidgefährdet sind. Und ich meine, Doug war er überhaupt. Also hat er sich überhaupt schon versucht umzubringen? Er hat sich ja noch nicht mal versucht.
Er war ja tagelang auf dem Klo eingesperrt.
Tagelang auf dem Klo? Er war doch nicht tagelang auf dem
Klo. Und er hat versucht.
Er war auf dem Klo eingesperrt, weil er halt überfordert war mit der Situation.
Ich finde, er wirkt schon ganz schön suizidgefährdet.
Ja, das siehst du das via Ferndiagnose da.
Nein, aber ganz ehrlich, ich pack die doch nicht wieder zurück. Das ist doch voll gefährlich. Schau dir hier Susan an.
Dann würde ich halt sagen, okay, Leute, dann würde ich halt Aufklärung leisten, aber die Leute doch nicht einfärchen. Ich meine, das hat in so Käfige einsperren, das finde ich schon, das hat schon was sehr, so Holocaust-eskes.
Natürlich hat es das, soll es ja auch darstellen.
Und dann ist es für mich schon, dann ist es ja für mich schon per se ziemlich evil.
Dann bist du sowieso schon tot, deine ganze Gang da. Seid ihr sowieso schon alle Zombies.
Ich schon meine Gang.
Wo ich zustimme, ist.
Ich finde, dass ich da noch kurz reingrätsche. Sie weiß ja schon, diese ganze Dynamik, dass wenn die Leute sterben, dass sie dann sich so direkt verwandeln. Das weiß sie ja schon. Dann müsste man doch als allererstes so eine Aufklärungskampagne machen, irgendwie mit so Wahlkampfbussen durch die Städte fahren und irgendwie Achtung, Achtung, die toten Menschen sofort irgendwie melden oder halt irgendwie mit einem Kopfschuss töten oder sowas, weil die sind halt gefährlich. Die werden innerhalb von weniger, sind es Minuten oder Sekunden oder
ist immer
Stunden?
Unterschiedlich, aber relativ schnell eigentlich.
Ja, aber scheinbar hat das Militär ja das Sagen. Und sie hat irgendwie ja dem Militär scheinbar das auch noch nicht verklickert. Oder weiß das Militär
aber ist sie nicht Teil des Militärs? Sie ist doch Militärärztin. Militärdoktorin oder
wie. Also ich habe das Gefühl, dass das eigentlich verdeutlichen soll, dass sie ziemlich schlau ist. Ob gut oder böse, who knows.
Ich sage ja auch also böse, das hat, aber... Das finde ich ja auch. Also ich finde, sie handelt sehr effizient. Also sie hat ja auch einen mit einem Bite und dann macht sie sofort Alarm und sagt, okay, jeder, alles, was aussieht wie ein Biss, muss sofort weg. Genau. So, was ja auch schon mal ein bisschen shady ist, aber nicht so schlimm wie die
anderen. Ist es wirklich shady?
Nein, sie bleibt shady, Adam. Dann sage ich Exi absolut recht, die ist böse. Ich bleibe auch von meiner Wette, auf jeden Fall.
Ja, und dann, ich meine, dann, wie sie mit dem Bolzenschussgerät hier agiert und sowas, das finde ich ja auch echt extrem.
Sehr schlau.
Das ist ja fast schon zu fortschrittlich. Du denkst ja schon so, okay, wie kann sie so schnell das jetzt irgendwie realisiert haben? Aber darüber haben wir uns ja am Anfang ein bisschen aufgeregt, dass sie es nicht so schnell raffen und was ja auch okay war. Aber jetzt, finde ich, ist ein guter Zeitpunkt, dass sie es halt, dass sie so vorgeht. Aber dass sie halt gleichzeitig kranke, potenziell kranke oder drogenabhängige Leute einfärscht, das finde ich halt einfach, das ist ein Schritt zu weit.
Ich finde es absolut richtig, dass sie das tut. Die Frage ist natürlich nur, wie tut sie es, ne? Und gibt es da nicht eine andere Methode? Aber natürlich finde ich, das passt jetzt einfach in diese Art Militärdiktatur, die wir jetzt da eingeführt haben, mit Ausgangssperren und ich weiß nicht was. Dann gibt es halt gleich Camps. In USA gibt es ja immer gleich Camps. Ich meine, das haben wir ja auch irgendwie hier, die Camps gibt es ja heute noch bekannt von den, mit den Japanern, ne? Also das ist ja kein Geheimnis. Und ich glaube.
Das hat alles richtig gut funktioniert, Guantanamo. Das war übrigens eine schöne Parallele in der Episode. So, die Gefängnisse waren ja wirklich auch, oder diese Käfige waren ja wirklich auch, sahen aus wie auf Guantanamo und so. Mhm. Und, aber ich habe dich vorhin unterbrochen, Adam.
Ja, ich fand auch krass, auch die erste Szene war ja auch, wo du diese Amerika-Fahne siehst, ne? Wie sie da aufgehängt ist. Und dann siehst du erst den Shot.
Was glaubt ihr, wie lange ist einen, wie heißt der Film? Der Coen Brothers Film? Mit so einem mobilen Bolzenschussgerät.
Ach so, oh, No Country for Old Men.
No Country for Old Men. There Will Be Blood sagen, weil ich die Filme immer verwechsel.
Ich war gerade bei Oh Brother, Where Art
Thou. Wann es eine Figur gibt, die so ein mobiles Bolzenschussgerät dabei hat und so
Zombies. Das ist geil.
Wegmacht.
Mit der gleichen Frisur.
Bardem ist the Zombie Killer.
was erfahren wir? Griselda, ne, ist tot.
Ja. Das ist auch eine gute Überleitung. Also Griselda wurde das Bein abgenommen, nur um das mal komplett zu machen und hat jetzt irgendwie so Fantasievisionen am Ende, beziehungsweise ist es so eine Art Geständnis, was sie da am Ende auf Spanisch von sich gibt. Aber das ist halt die perfekte Überleitung zu Daniel, von dem wir auch bei der Folterei erfahren, dass er irgendwie gar nicht so der coole Dude ist, wie er vielleicht so den Anschein gemacht hat.
Hat er schon sich angekündigt.
Findest du?
Ja, auf jeden Fall, fand ich in den letzten Episoden. Hat er ja dann auch schon immer irgendwie, was war sein Spruch mit Evil und da hat er doch so einen Spruch gehabt in vor zwei Episoden, wo er mit Madison geredet hat, wo er dann irgendwie gemeint hat, dass wir sowieso alle böse sind und so.
Aber erzähl doch mal, was hat denn Daniel genau, was erfahren wir wirklich über Daniel?
Dass er halt eine Vergangenheit als Folterer hat. Und ja, dass er eben nicht davor zurückschreckt, irgendwie solche Methoden weiterhin anzuwenden.
Aber er ist halt auch geflüchtet aus seinem Land, weil er eben Folterer war und nicht, weil er irgendwie Gefolterter war. Und diesen Umstand finde ich halt spannend, weil ich den davor nicht so unbedingt auf dem Schirm hatte.
Ich dachte auch, dass er Opfer gewesen ist von der Militärjunta und nicht, dass er Teil der Junta oder Teil der Täter war.
Ja, okay. Ja.
Das hast du schon irgendwie kommen sehen, oder was?
Das hat mich jetzt nicht überrascht, ehrlich gesagt. Also, er sagt doch auch, sagt er nicht auch irgendwie, es ist genauso schlimm für den Folterer wie für den Gefolterten?
Ja, aber das ist doch Bullshit.
Was halt,
ja, natürlich ist Bullshit. Typ sitzt neben mir, fuck,
Oh, ich schmerze, ich habe auch Schmerzen.
Aber es kann ja
auch. Das tut mir richtig weh.
Oh, es tut mir so leid. You make me do this.
Aber da finde ich dann halt auch interessant, dass Griselda halt mit ihrer Beterei und so versucht hat, auch schon davor so subtil Buße zu tun und jetzt halt herausgekommen ist, ja, ich habe halt immer weggesehen und bitte vergib mir doch, aber jetzt kriege ich meine gerechte Strafe durch diese Beinabhack-Sache und den Tod.
Ja, ich fand, es brachte auch ein bisschen Tiefgang so in die Serie. Also muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ich fand es ein bisschen übertrieben. Ich finde es ein bisschen arg theatralisch, wie sie da so in Spanisch vor sich hingebrabbelt hat und irgendwas mit Teufeln und was weiß ich. Aber es war okay, als Übergang war es okay. Es war halt wieder dieses alte Walking Dead-Ding, dass halt alles irgendwie ausgesprochen werden muss und wir uns das nicht selber irgendwie zusammenreimen können.
Ganz schön hart heute,
ja,
Exi.
Ja, echt, Exi.
Ja. Es waren ein paar, ich fand auch vieles gut an der Episode, aber man kann ja auch ein bisschen Kritik üben.
Ja.
Ich muss dich mal wieder zurechtweisen in deinen 4,5
Okay, ich berichtige es auf 3,5 Sterne. Nein. Ja, Travis und das Militär hatten wir auch schon angedeutet. Dann bleibt uns eigentlich noch...
Obwohl Travis. Also wir haben ja noch diese Szene, die ich auch sehr stark fand, wo er den einen Zombie da in diesem Restaurant oder was auch immer ist, erschießen sollte. Ne? Warum
fand ich auch eine starke Szene.
Genau, warum glaubt ihr, haben die Militärdudes das gemacht, A? Und B, warum hat Travis es nachher nicht gemacht?
Ich finde halt, das war halt auch wieder so ein bisschen ein Problem für mich, diese Zeichnung von dem Militär.
Ein lecker Opa hier.
Nee, aber ja, weil sie halt so überzeichnet sind. Es ist halt wieder so, ja, wir sind die bösen Militärdudes.
Nee, aber das stimmt ja gar nicht. Moyers war böse, aber ja. Der andere junge ja. Dude war gar nicht so böse.
Genau, und das war... das war das Gute an dem Ganzen. Ne? Aber es war ja nicht nur Moyers, der ihn dazu veranlasst hat. Mhm. Es waren ja auch die anderen, die irgendwie gesagt haben, so, ja, jetzt schieß und so und mach. Mhm. Und du glaubst doch nicht, dass er irgendwie, dass er noch lebt oder so. Ja. Ich fand es gut, dass Travis es nicht gemacht hat. Weil das ist ja so ein bisschen das, was bei Serien immer spannend ist, diese Zerrissenheit von Charakteren, dieser innere Konflikt, der dann nach außen getragen wird. Und das fand ich bei ihm, war wirklich gut gemacht, weil ihn haben wir am Anfang dafür kritisiert, dass er halt zu langsam dahinter kommt, was eigentlich passiert. Und jetzt ist er, glaube ich,
schon... Und er ist immer noch viel zu langsam.
Ja, aber er ist, also, er hat halt immer noch nicht so seine Menschlichkeit verloren,
ja.
weil er immer noch nicht bereit ist, diesen Schuss abzusetzen.
Mhm. Aber ist das menschlich oder ist es dumm?
Ich finde es in dem Moment, finde ich es immer, ja, das kannst du ja sehr oft gleichsetzen, wenn du sagst, der versucht seine Menschlichkeit zu bewahren, kannst du ja auch sagen, okay, der ist einfach nicht geschaffen für die Apokalypse. Aber ich finde es in dem Moment, war es ja auch nicht keine direkte Bedrohung.
So. Ja, eben, das ist, glaube ich, der Punkt. Also ich meine, Travis,
ich glaube,
wenn er alleine gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich abgedrückt.
Nee, aber auch wenn der auf ihn zugekommen wäre, ja. So, dann hätte er abgedrückt. Aber ich glaube, so weit ist er jetzt mittlerweile. Aber er hätte halt, also er kann es halt noch nicht, er schafft es halt noch nicht, irgendwie jemanden aus der Ferne zu töten. Wo man ja natürlich auch wieder das Argument aufmachen kann, warum macht er das nicht? Weil eigentlich ist es ja schlau, jeden Walker zu töten.
Ich wollte gerade sagen, jeder auch in der Entfernung befindliche, nicht angreifende Zombie ist gefährlich.
Ja. Ja.
Und zwar sehr gefährlich.
Auch für die Ummenschen.
Genau, also für die Epidemie einfach. Also mir ist immer Travis so ein bisschen passiv. Also ich gebe euch recht, dass er sozusagen der Pazifist sein soll, der sozusagen auch nicht Leute umbringen will
und der Diplomat und auch, weil er ja zu Moyers
genau,
geht.
Genau, habe ich absolut Verständnis für. Er wirkt aber gerade auch da im Auto und die ist rumgesitzt und die ist so... Er wirkt einfach unfassbar passiv und ich finde, das regt mich fast ein bisschen auf, weil ich denke, da ist schon genug passiert, um diese Passivität auch mal aufzugeben.
Ja, aber ich finde es relativ realistisch, wie er halt, also wie es halt, wie seine Reise quasi gezeichnet wird, dass er nicht sofort zu diesem brachialen Killer wird oder überhaupt zum Zombie-Killer
wird.
Will
ich auch gar nicht. Und ich finde es auch richtig, dass er nicht abgedrückt hat, weil ich ja denke, ja Dudes, ihr seid 5 Military-Dudes, dann drückt ihr doch ab. Warum braucht ihr mich dafür? Ne? Ja. Ich muss es ja nicht tun. Das kann ja einer von euch machen, was ja auch im Endeffekt dann passiert. Aber ich finde trotzdem, dass er wirkt einfach mittlerweile unglaubwürdig und dämlich. In dieser Situation und in diesen Situationen, die er bereits miterlebt hat.
Mein Eindruck von der Szene ist halt, dass es so ein bisschen wie so eine abgeschwächte Version ist von schmeiß dein Kind in Swimmingpool, damit es irgendwie lernt zu schwimmen.
In Swimmingpool?
Swimmingpool. Aber er hatte halt in dieser Situation quasi so Schwimmflügel an und irgendwie noch so ein Surfboard drunter, damit er auch auf gar keinen Fall untergeht. Man wollte halt versuchen, ihm den Ernst der Lage zu erklären, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt komplett zu ihm durchgedrungen ist.
Aber hat er den Ernst noch nicht begriffen bei all dem, was passiert ist? Und das, finde ich, lässt ihn dumm erscheinen. Und ich glaube,
ja,
Travis
schon,
ist nicht dumm.
So ein bisschen.
Weißt du?
Ich glaube, er hat den Ernst begriffen. Er ist nur nicht, er hat nur noch nicht die Konsequenzen, die persönlichen, daraus gezogen, dass er jetzt zur Waffe greifen muss. Er muss jetzt zur Waffe greifen. So. Und das, ihm bleibt nichts anderes übrig, sonst wird er bald sterben. Und ja. das hat er noch nicht internalisiert quasi, dass er...
Aber das ist für mich ein Zeichen von Dummheit.
Ja, Dummheit, ich meine...
Eine Langsamkeit zumindest.
Ja, es ist ein Zeichen von... Ich meine, es kann ja auch sein, dass er so eine innere Stimme hat, die sich dagegen wehrt, weil er halt wahrscheinlich auch noch nicht, kam er schon direkt in Kontakt mit Zombies? Ich glaube, Travis ist...
Naja, in dem Haus gab es ja diese Situation, wo er die Schrotflinte in der Hand hatte und fast gebissen wurde.
Ja, und mit dem Typen da in dem L.A. River, da mit dem Auto und so. Also er hat die ja schon gesehen.
Genau, er hat sie gesehen, aber es war ja noch nicht so, dass er sein Leben retten musste.
Aber der Typ hat ihn doch auch genau im Haus angegriffen. Ja. Also ich meine, ihm ist, glaube ich, schon klar, dass er auch potenziell sterben kann.
Ja, ja.
Daniel hat ja schon den Kopf weggeballert.
Ich glaube aber, er kommt mir so vor wie jemand, der dafür so eine Art Kickstart braucht.
Also jemand in seiner Nähe sterben.
Oder nee, er muss allein sein, angegriffen werden und er muss sein Leben quasi dadurch verteidigen, indem er die angreifende Person oder den Zombie tötet mit den eigenen Händen.
Er muss aus Fehlern lernen.
Ich glaube, das ist eine das hat ja Madison in der ersten Episode schon. Du musst ihn in den Pool werfen, scheinbar. Die Madison hat es ja in der ersten Episode schon gelernt und das ist, glaube ich, so ein psychologische Hürde, die da überwinden werden muss. Also stelle ich mir so vor, keine Ahnung, ob das.
Aber das kommt noch jetzt in der nächsten Folge?
Ja, ich hoffe, dass es kommt, weil das ist ja sein Arc quasi. Ja. Das ist ja sein Character-Arc in der ersten Staffel. Und deswegen finde ich das auch okay, dass die das jetzt so lang ausbreiten, weil es mag jetzt nicht. Natürlich sitzen wir davor und denken: Ey, du Vollidiot, jetzt schieß halt einfach.
Also sind die Optionen für die nächste Folge ist eigentlich entweder Stirb leiser oder entweder Stirb Chris, oder?
Wie kommst du jetzt da drauf?
Ja, damit er sein Awakening hat. Ja. Würde schon Sinn machen, gebe ich Adam absolut recht.
Ja. Oder er wird halt selber angegriffen.
Ja, aber er wurde jetzt ja auch schon mehrfach angegriffen und hat nicht reagiert. Also ich denke auch schon wie Adam, es muss jetzt in seinen geliebten Personen muss irgendwas passieren, potenziell. Mhm. Oder fast passieren. Ja. Aber was sagt ihr denn? Er kommt doch zurück und sieht dann Maddie auch so am Tisch sitzen und fragt sie ja auch, ob sie davon wusste, von der Folterei von
Daniel.
Genau. Was denkt ihr darüber? Ist er geschockt davon, dass seine Frau das wusste und durchgemacht hat? Denkt er jetzt anders über sie?
Er ist auf jeden Fall schon geschockt, aber ich glaube, für mich hatte so diese Episode das Thema, der Zweck heiligt die Mittel. Als er dann erfährt, was Kobalt ist und was mit dem Stadion ist, obwohl ich weiß gar nicht, ob er das mit dem Stadion erfahren hat, aber auf jeden Fall, als er das mit Kobalt erfährt, dann sieht er halt, glaube ich, so ein bisschen, aha, scheiße, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt mit dem Militär und es war jetzt gut, also in Anführungszeichen gut, dass sie ihn vielleicht gefoltert
haben. Aber wenn der Zweck die Mittel heiligt, ist dann auch nicht das Militär, sind nicht deren Mittel auch geheiligt? Im Sinne von, die Gefahr ist jetzt so groß, dass wir sie auslöschen müssen, wir müssen die Kranken in Käfige sperren. Gilt das für beide Seiten?
Interessante Frage, ja. Auf jeden Fall ist er jetzt daran interessiert, sich und seine Nachbarschaft, glaube ich, zu retten. Das ist ja immer so seine Priorität. Er hat ja auch diesen Helferkomplex. Liza hat den genauso. Also ich denke mal, er wird sich auf jeden Fall versuchen, gegen das Militär zu stellen in irgendeiner Weise. Ob es jetzt der Weg von Daniel ist, den ich für extrem dumm halte oder nicht, das müssen wir dann sehen in der nächsten Folge. Wie siehst du es, Exi?
Welchen Weg meinst du jetzt, den dumm?
Daniel, der zum Stadion geht. Und dort vielleicht daran denkt, 2000 Walker zu befreien.
Ich dachte, er wollte nur Bestätigung haben, dass es die gibt, oder? Ich dachte nicht, dass Daniel jetzt die Schlösser da aufmachen würde. Ich dachte, er will nur einmal schauen, was da abgeht.
Ich habe das nicht ganz verstanden. Das könnt ihr mir jetzt nochmal sagen. Vielleicht habe ich nicht richtig zugeguckt oder was. Aber das
ist nicht verstanden.
Nee. Guck's auf Deutsch jetzt bei Amazon.
Nee, da waren ja Nee, aber was ist, also wo ist Daniel da am Schluss? Das ist dieses Stadion, wo Walker zusammengetreten
wird. Also der als Adams, heißt er so? Ja. Adam, Private Adams, als er gefoltert wurde, erzählt er von diesem Stadion. Dass sie sozusagen, gab was.
Sie haben die Kontrolle verloren in so einer Situation und die haben dann so Dingens.
Weil das fand ich mich ganz spannend. Sie haben es nicht geschafft, natürlich in so einer, da waren irgendwie 2000 Leute, er erwähnt nämlich 2000. Ich habe es mir nämlich nochmal auf Deutsch angehört.
Ja.
Übrigens, Dudes. Weil ich das nämlich auch nicht so schnell mitbekommen habe. Und da war wohl, ich weiß nicht, ob da eine Veranstaltung war, ob da generell Leute drin waren. Jedenfalls, es waren 2000 Leute drin. Dann brach etwas aus und sie konnten halt nicht mehr die Infizierten von den Nicht-Infizierten trennen, was ich auch verstehen kann. Klar, wie willst du es machen? Und dann haben sie halt einfach, okay, Tür zu, Kette vor und gut ist. Okay. Und das erzählt er halt
Daniel. Also das ist schlimmer, als was Gabriel in Walking Dead gemacht hat mit der Kirche. Genau. Und zwar um ein Vielfaches noch.
Ja.
Weil da dachte ich mir auch so, shit, den Flashback. Ne? Stell dir mal vor, du bist in so einem Stadion mit 2000 Leuten und dann sind welche infiziert und dann bricht das da ab. Das ging mir so, erinnerte mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es erwähnt wurde, ich glaube schon im Gefängnis gab es doch auch die Turnhalle. Und das erinnert mich, da habe ich den Comic sogar noch gelesen, diese Turnhallen-Szene, das fand ich super krass. Und das jetzt halt im Groß, ne? In so einem amerikanischen Dome, also kleinen amerikanischen Dome. Aber deswegen glaube ich, dass Daniel da nur hingegangen ist und sich das einfach nur sozusagen A, hat er die Wahrheit gesagt, B, wie schlimm ist die Lage, sehr schlimm scheinbar. Ich fand das Ganze, das wirkte ja schon extrem gruselig und dass die Ketten auch bald irgendwie nicht mehr halten. Und ich finde, das würde auch dafür sprechen, dass das Militär halt sagt, okay, fuck it, wir kriegen es nicht mehr hin.
Ne? Klar, apropos Kobold. Das stimmt, ja.
Aber hattest du jetzt nicht den Eindruck, dass Daniel da die Ketten aufmachen wollte vielleicht? Nee, um das Militär irgendwie aufzuhalten oder was weiß ich?
Ach, du dachtest, er lässt die raus, damit das Militär bleibt?
Ich habe total den Eindruck, als würde er einen ganz dummen Fehler machen und irgendwie so eine Kette aufmachen irgendwann.
Gar nicht, überhaupt nicht.
Nicht?
Dachte ich auch nicht. Ich fand, es wirkte auch so, als ob er am Ende dann wieder so zurückgeht, so ungefähr.
Ja. Ja, genau.
Deswegen, also in meiner Ansicht nach wäre das auch das Dümmste, was er machen kann. Aber es wäre auch das Dramatischste, was passieren kann.
Ja, aber das Militär wird ja dann nicht sagen, oh, jetzt sind die Zombies frei, jetzt müssen wir doch umkehren.
Out of here, bitches!
Ja, die werden ja sowieso weg. Also, die rechnen ja sowieso damit, dass die
Ketten aufgehen. Aber dann machst du das vor O900 und dann hast du das Militär beschäftigt.
Mich würde jetzt ja interessieren, was Travis plant, wie er jetzt ihn, seine Familie, vielleicht Daniel, seine Familie da irgendwie rausholt. Also wie machst du das? Da ist jetzt Zaun drumherum, du hast hat er noch sein Auto? Ich weiß es nicht. Kommt er da irgendwie durch? Wie plant er das jetzt? Und wem sagt er Bescheid? Würdest du jetzt dem ganzen Compound da irgendwie Bescheid sagen? Oder würdest du einfach
so seine... So wie wir Travis kennengelernt haben, würde er es tun. Madison würde es, glaube ich, nicht tun.
Madison, auch spätestens nach der Episode wird sie gar nicht mehr.
Madison packt das Auto und fährt los.
Ja. Madison trinkt erstmal ein und spielt dann Party Monopoly.
Ja, ich muss gestehen, ich fand in der ganzen Episode, die mir sehr gut gefallen hat, auch von der Charakterbildung her, fand ich Madison fast am schwächsten diesmal. Ja,
sie hatte auch wenig zu tun.
Ja, ne? Nicht viel zu tun, ja.
Das Einzige, was
sie ein bisschen schnell abgenickt, was da passiert ist.
Würdet ihr mit einer halb kaputten Taschenlampe in den Keller gehen?
Ja.
Wusste sie vorher, dass sie kaputt war?
Ja, sie hat das so geklopft und dann ging es immer an und aus und so.
Das war sowieso immer die Frage, die endlose Frage, würde man überhaupt in diesen Keller gehen?
Aber wir haben ja noch einen Teil, den wir noch nicht besprochen haben. Und zwar die Kiddies.
Ja. Hat mir diesmal auch gut gefallen.
Ja?
Aber eher schon wieder Ork.
Aber sag mal, das fand ich ja ganz witzig, deine Review kann man ja auch bei Serienjunkies.de lesen. Und da war irgendwie jemand, dem nicht klar war, warum jetzt Chris ja. und Alicia da dieses Haus kaputt machen. Mhm. Was würdest du sagen, warum sie es gemacht haben?
Weil sie dumme Kinder sind.
Ja, das war auch so ein bisschen. Also, ich habe es ja als Stressabbau interpretiert in meiner
Welt. Die gehabt.
Haben halt Langeweile.
Naja, also ich meine, Alicia kann jetzt irgendwie mal loslassen, weil sie sich nicht um Nick kümmern muss und den Stress hat und deswegen kann sie irgendwie eine Villa zerstören. Und Christopher muss sich halt den Frust von der Seele schmeißen, weil seine Mutter irgendwie weggegangen ist ohne Erklärung und weil sein Vater irgendwie ein Dick zu ihm ist.
Ja, und weil es halt einfach mega viel Spaß macht, Sachen kaputt zu machen.
Ich habe da so, vielleicht kann ich mal aus meinem Privatleben erzählen.
Aber ich habe auch einige Häuser zerstört in Hamburg an der Schanze. Besser. Mit Farbbeutel.
Besser. Ich hatte mal so ein Erlebnis, ich war mal 3 Wochen in Singapur mit 17. Und
BKA jetzt mit den Kindern.
Na gut, Singapur ist ja nicht schlimm. Und das Ding war, eine Freundin von mir wohnte in einem sehr, sehr reich, also sehr, sehr teuren Hotel. Im neuen Raffles sogar. Und ich sage euch, nach 3 Wochen hatte ich so die Schnauze voll von Singapur, von diesem ganzen Restriktiven und ich weiß nicht was, dass wir wirklich am letzten Abend dieses Hotelzimmer verwüstet haben. Und ich weiß noch, ich habe dann wirklich...
Hast du dich wie ein Rockstar gefühlt?
So ein bisschen, ja. Und ich weiß noch, wir hatten dann auch so bestelltes Essen und dann haben wir so die ganze Sojasauce über die ganzen Betten geschmissen. Und so. Ja, und deswegen, ich bin nicht so ein Typ, wirklich nicht, weil ich immer denke, oh, das muss ja jemand aufräumen. Also, und es tut mir auch wahnsinnig leid. Ja,
17 immer denkt man das halt nicht.
Nee, und ich sage euch, wenn es sozusagen immer so restriktiv ist, wenn du immer so gefangen bist, dann irgendwie drehst du dann durch. Oder ich bin zumindest durchgedreht. Und deswegen kann ich die auch verstehen, wenn halt wirklich, ich meine, da sind ja auch, am Ende gehen sie ja raus und sagen irgendwie, they're not patrolling oder so. Mhm. Du hast halt immer irgendwie Leute, die dir nicht erlauben, rauszugehen, du hast Ausgangssperren, weißt du, ist alles irgendwie eng und restriktiv, dass es dann irgendwann aus dir rausbricht.
Habe ich eine ähnliche Anekdote.
Die Raudis! Ja. Zeig euch alle an!
Ich war mal das einzige Mal in meinem Leben, wo ich in einem All-Inclusive-Urlaub war, in der Domrep. Mache ich auch nie wieder, weil wir 2 Wochen gebucht haben und wir waren 4 Jungs und wir haben nach einer Woche sind wir einfach durchgedreht, weil es nichts zu tun gab. Und wir halt den ganzen Tag in diesem Resort abgehangen waren und es gab den ganzen Tag Essen und Saufen und Trinken und was weiß ich was. Und wir haben halt, also nach einer Woche wussten wir nicht mehr, was wir mit uns anfangen sollen. Wir hatten alle Kurse durch, was weiß ich, keine Ahnung, es war alles irgendwie beschissen. Und dann haben wir angefangen, uns gegenseitig die Hotelzimmer irgendwie, also die so zu verwüsten, dass die anderen halt viel Arbeit haben, um das aufzuräumen und sowas. Und haben uns gegenseitig die Hotelzimmerschlüssel geklaut und sowas. Und ich kann das deswegen, also das ist natürlich was ganz anderes jetzt als die Zombie-Apokalypse, aber es ist halt nachvollziehbar, dass man irgendwann, wenn man irgendwie unter Druck steht und irgendwie nicht frei ist, dass man dann platzt so ein bisschen.
Ja, und ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Gefühl, was ich dabei hatte. Es war wirklich crazy. Hm. Adam, was
ist das? Ich habe eine weiße Weste.
Oh, du bist so süß, Adam.
Good guy, Addie.
Ja, aber eine Frage habe ich noch. Ich habe nämlich auch geschrieben, dass als Alicia so diese nice oder rich guy Sachen anhat, dass Chris so ein bisschen sie anstarrt.
Ja,
auf einer sexuellen Ebene.
Ich meine, die ist ja auch ziemlich heiß.
Ja, aber
warum soll er sich noch nicht anstarren?
Da habe ich dann so Kommentare bekommen wie von wegen, nein, das war doch irgendwie nichts Sexuelles.
Er hat halt so ein bisschen verschüchtert weggeguckt, als sie sich so irgendwie an sich selbst aufgegeilt hat im Spiegel. Macht sie so, guckt sie sich so die Schultern an.
Hashtag Autoerotik.
Autoerotic Asphyxiation.
Ich glaube, es war beides. Ich meine, jeder, ja. Er ist ja, wie alt ist er? 16, 17? Mhm. Jeder Teenie, der irgendwie eine halbnackte Frau von hinten sieht, glaube ich, geilt sich daran auf.
Zeitboobs!
Ja, echt. Also, ich würde jetzt schon sagen, dass er sie irgendwie hot findet. Ich weiß jetzt nicht, ob er sie jetzt super hot findet. Also, ob er jetzt denkt, das wäre jetzt seine Freundin in Spee. Aber ich denke, da sie irgendwie ein Mädel ist, ein Teenie und Brüste hat, findet er sie geil.
Ja. Ich finde sowas aber immer ein bisschen weird. Beim Flash ist es ja auch manchmal so, da sind ja auch zwei Figuren miteinander aufgewachsen und sind eigentlich auch so ein bisschen verliebt. Das finde ich ein bisschen problematisch. Game of Thrones will ich gar nicht erst anfangen.
Problematisch?
Ja, es ist nicht wirklich problematisch, aber ich finde es trotzdem mal so ein bisschen.
Ja, aber hier sind die ja erst seit irgendwie, die sind ja nicht miteinander aufgewachsen, sondern die sind ja erst seit irgendwie.
Die sind auch nicht miteinander verwandt.
Ich habe sie jetzt Stiefgeschwister genannt. Ich weiß nicht, warum das jetzt ein Problem ist.
Naja, wenn die so, sich so nah sind.
Aber Maddie,
ja,
und Maddie und Travis kennen sich doch noch gar nicht so lange.
Das ist ja doch ganz normal.
Die kennen sich doch noch gar nicht so lange.
Ach so, du meinst, weil die Stiefgeschwister sind, oder?
So. Aber nochmal, die kennen sich ja noch nicht mal so lange. Das sind ja nicht, dass sie 10 Jahre unter einem Dach gewohnt haben. Dann finde ich es auch ein bisschen komisch.
Ja, mal sehen, wo das überhaupt hinführt. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass...
Ich musste nur wieder lachen, dass irgendwer wieder nicht verstanden konnte, warum wir es komisch finden, und da würde ich ja uns alle mit einbeziehen, dass irgendwie in der Militär-Ausgangssperrenzustand irgendwie Alicia mit so einer Hotpants rumfährt.
Ja, wir brauchen jetzt, ich hatte sie ja dieses Mal wieder an.
Ja, ne? Weil es sieht auf was aus, als ob sie nackt Fahrrad fährt, wenn sie damit rumkommt. Dann sie
irgendwie so ihren Flanell-Hoodie da rumbaumeln. Ja, manche Leute wollen das halt sehen. Ne? Und sie sieht ja auch gut aus damit.
Ja, auf jeden Fall.
Gute Beine.
Gute Beine!
Hashtag.
Also mich hat jetzt die Szene oder der Handlungspunkt mit denen zum ersten Mal auch nicht genervt, obwohl Chris dabei war.
Ja, mich hat es auch nicht genervt, war okay.
Der Anfang hat mich genervt, und da musste ich auch sehr an dich denken, Exi, als dann irgendwie Christopher und Travis zueinander geraten und Chris dann auch sagt irgendwie so, Maddie, was mischst du dich ein? Ja. Und dann so, oh, Chris, hör mal auf. Mhm. Und dann, oh, das war auch wieder so eine aufgebauschte Eskalation, die völlig unsinnig war.
Man kann das so leicht vermeiden, indem man solche Szenen einfach nicht reinschreibt irgendwo.
Andererseits dachte ich immer, ich meine, ich kenne auch Familien, wo die wirklich innerhalb von Sekunden auf 180 sind. Ja. Ne? Also ich meine,
das
solche Familien gibt es.
Ne? Weißt du, das sehe ich auch nicht gern.
Ja.
Wenn ich zu befreundeten Familien gehe.
Ja,
ne?
Die kacken sich sofort an. Das
ist furchtbar.
Verstehe ich auch nicht.
Und es ist auch so einfach, sowas zu vermeiden, indem man sich manchmal einfach denkt, ja und so. Also man muss nicht mal sagen, ja, man muss einfach nur sich das denken und dann einfach ruhig sein. Hier, Stressabbau-Seminar bei Exi.
Familientherapie von Axel Schmidt.
Das ist sehr, sehr einfach.
Ach, ich wäre auch gerne bei Exis Familie groß geworden.
Adi, Alter.
Hast du eine Schwester?
Ich lade dich mal ein in die Pfalz, dann siehst du mal, wie schön es da ist.
Ach ja. Gut, Fazit, glaube ich, langsam. Hanna, fängst du vielleicht wieder an?
Also ich muss sagen, die 4,5 Sterne finde ich absolut berechtigt und gerechtfertigt. Ich weiß, irgendwer hat mir heute geschrieben, dass wenn du 4,5 gibst, müsste ich 7 geben. Ja. Würde ich jetzt sagen, nein, ich hätte auch 4,5 gegeben. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ja immer auch happy, wenn es nicht zu viele Zombies geht. Also wie wir anfangs schon gesagt haben, ich finde die Zombies...
Ja, zweite Folge
Angst
ohne ihn.
Ja, ich habe wirklich Angst vor dem. Ich finde sie gruselig, und wenn dann so kommt, dann habe ich Schiss. Ich gebe es zu.
Warum schaust du diese Serie?
Wie gesagt, ich wollte Last of Us spielen, das war meine Therapie. Und deswegen hat es mir wahnsinnig gut gefallen. Ich fand auch, dass hier The Strand, die Neueinführung des Charakters, war super. Ich freue mich riesig auf ihn. Ich bin sehr gespannt, was er für einen Background hat und wie er damit Nick, ich finde auch die Kombo sehr schön mit Nick und ihm.
Innerhalb der nächsten 5 Minuten der zweiten Folge ist er tot.
Nein, ich bin auch gespannt sozusagen, was mit Lisa passiert. Ich finde eigentlich den Charakter ziemlich öde. Trotzdem finde ich auch, auch, dass sie dieses Bolzen-Ding dann gleich nimmt und dann auch Griselda so in den Kopf schießt, fand ich auch interessant. Ich wünschte mir fast, dass sie sich, und man hat ja auch rausgefunden, dass sie schon nach Griselda und Nick fragt. Wir hatten uns ja in der Episode vorher gefragt, ob sie jetzt mitfährt, weil sie irgendwie, ich weiß nicht, im Krankenhaus Leute behandeln will, oder ob sie auch wirklich schauen will, was mit denen passiert. Und ich würde sagen, dass in dieser Folge fast bestätigt wurde, dass sie auch Interesse hat an Nick und Griselda und ihrem Wohlbefinden. Also darauf bin ich wahnsinnig gespannt. Mir ist alles gut gefallen. Ich finde, wie gesagt, wie ihr schon sagtet, Alicia und Chris kann ich besser nachvollziehen. Dieses Teenie-Sein und Teenie-Empfinden fand ich super. Die Folterei fand ich spannend. Also ich bin eigentlich wunschlos glücklich gewesen. Und ich fand das Finale nachher mit Daniel/Hector vor der Turnhalle fand ich super spannend. Und die Vorstellung, was in dieser Turnhalle abgeht, hat mir fast schlaflose Nächte bereitet. Also von mir aus 4,5 absolut top. Und ich freue mich riesig auf nächste Woche.
Ja, ich mache direkt weiter, bevor hier der Meckerfritze diesmal bloß meckern darf. Ja, wie Hannah schon sagte, Strand fand ich sehr faszinierend als neue Figur. Die Folterei und der Twist rund um Daniels wirkliche Herkunft hat bei mir sehr gut funktioniert und hat mich auch fasziniert, weil ich diesen Twist, anders als Herr Schmidt, nicht habe kommen sehen. Das Krankenhaus rund um Dr.
Medium Schmidt.
Rund um Dr. Exner und Liza hat natürlich auch wieder so ein paar Regeln für die Figuren etabliert und geklärt, dass Dr. Exner nicht unbedingt die schlimmste Person auf der Erde ist, wie hier manche annehmen.
Du schmeckst schon die Schleckmuschel, wa?
sweet, sweet Schleckmuschel. Travis und das Militär fand ich auch eine interessante Lösung, obwohl Moyer irgendwie ein bisschen schizophren war, auch so, was so diese Sache angeht, ob er jetzt mitfährt oder ob er seinen Wünschen nachkommt oder nicht und dann natürlich auch den Preis bezahlt. Aber wie das inszeniert war, diese technische Information, auch wie wie das Gewehr funktioniert, fand ich interessant. Auch inszenatorisch fand ich die Szene eigentlich ganz schön so. Und mich hat die Storyline rund um Alicia und Chris auch nicht genervt. Deswegen war es für mich eine fast super tolle Folge. Und natürlich diese 2000 Mann starke Stadionsache, die birgt noch einigen Sprengstoff, der zu explodieren droht, wie ich meine. Ansonsten hättest du, glaube ich, nicht dieses Stadion eingeführt, wenn du es nicht irgendwie aufmachen
würdest. Die müssen da rauskommen. Ja,
das Tschechowsche Stadion.
Ja.
Ja. Und Exi? Entgegen meiner Kritik, die ich geübt habe, fand ich die Episode auch ziemlich
Mitläufer.
Ich werde es keine 4,5 Sterne geben. Ich habe ja meine Kritik schon geäußert. Ich fand die Charakterentwicklung, fand ich alles ein bisschen zu schnell. Auch, dass Daniel zum Folterer wird, dass Madison das alles akzeptiert, dass Moyer so ein holzschnittartiger Bösewicht ist. Damit hat Walking Dead schon immer die größten Probleme gehabt. Damit hat vierte Walking Dead auch die größten Probleme. Aber es ist ein ziemlich coole Ausgangssituation, muss ich sagen, fürs Finale. Hier Mr. Closer hat mir auch sehr gut gefallen, guter Schauspieler. Finde ich gut, dass so ein Charakter in die Serie geschrieben wurde. Und ja, es sieht gut aus für das Finale, würde ich sagen. Es ist echt eine explosive Situation, die auf uns da zukommt. Ich fände es cool, wenn Travis Entwicklung abgeschlossen werden würde im Finale, wovon ich auch ziemlich sicher ausgehe. Ich finde es auch gut, was du gesagt hast, Hannah, dass Liza jetzt so eine positive Entwicklung macht, weil sie ja am Anfang auch eher so die Nergi-Frau, Ex-Frau war, aber jetzt auch mit dem Bolzenschuss-Ding da beweist, dass sie verstanden hat, wo der Battle de Mosch holt.
What?
Das verstehen nur die Pelzer.
Nicht mal die.
Was,
wo der Ziegenbock den Honig hat.
Genau.
Oder bei die Fische, what?
was jetzt zu tun ist, sagen wir mal so. Ja, mit den Kids, das war auch eine okaye Szene, fand ich jetzt eigentlich furchtbar. Hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht, aber war um Zeit, ein bisschen Zeit rauszuschinden, war es okay. Ja, alles in allem, gute Folge. Eine der besten.
Was hättest du gegeben? 3,5 oder 4?
Sterne.
Okay, ja. Ist ja auch schon close.
Aber doesn't give half stars, eben. Deswegen muss er sich entscheiden.
Ach echt? Wusste ich gar nicht.
Nee. Achtet mal darauf,
du liest also meine Reviews nicht,
Hannah. Ich lese sie schon, okay. Ich guck nicht auf deine Sterne.
Guck nicht auf deine Sterne.
Guck nicht auf meinen Stern.
Ich habe noch eine kleine Zusatzinformation und ein Plug auf serienjunkies.de,
hello.
Weil jetzt verkündet wurde, wann die Webserie startet zu Fear the Walking Dead, wo es um Zombies on a Plane geht. Das könnt ihr bei uns nachlesen. Es wird in so einminütigen Teilen dann innerhalb von Walking Dead und Fear the Walking Dead gezeigt und online. Also einfach mal bei Serienjunkies reinschauen.
Ganz kurz eure Meinung zu Webserien. Findet ihr gut? Schaut ihr die gerne? Ich mag sie nämlich überhaupt nicht.
Ich gucke sie ganz selten.
Ich muss gestehen, es gibt zwei Webserien, die ich gern gesehen habe. Ich glaube, das eine war hier, es waren so Webisodes, ne? Von House of Lies, hat mir sehr gut gefallen. Und noch eine, wo ich gar nicht mich erinnere, was das war. Aber ich gebe euch recht, meist vergesse ich, dass es sie gibt. Und wenn es sie gibt, dann finde ich sie doof.
Ich finde so einminütige Episoden, die geben mir gar nichts irgendwie. Also gab es doch jetzt auch vor The Walking Dead?
Zwischen ich glaube auch.
Oder in der Winterpause von The Walking Dead gab es.
Zu Heroes gab es auch was, zu Original.
Ah, stimmt, die habe ich doch gesehen von Heroes. Ja, oh, die waren voll öde. Doch, ich erinnere mich.
Nehmen sie da einfach nur überschüssiges Material? Und
Nein, in dem Fall ist es tatsächlich eine Original-Serie, wo auch eine Figur dann später zum Cast hinzugefügt wird.
Und dieses Ding im Flugzeug, das dauert jetzt eine Minute pro Episode, oder was? Mhm. Und wie viele Episoden gibt es da?
Ich glaube, es waren 16. Ich habe mir jetzt die Details nicht aufgeschrieben.
Und wann kommen sie?
Im Herbst, wenn The Walking Dead weitergeht.
Man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja auch so ein Social-Media-Mittel, ne? Dann wird das irgendwie wild rumgepostet und ich weiß nicht was. Aber ja, ich gebe euch recht.
Vielleicht nochmal bei Talking Dead gezeigt oder sowas.
Genau.
Ist halt so ein Ding, wenn Werbung ist, dann kommt irgendwie eine Minute und dann geht's in die Werbung oder so.
Gab es eigentlich auch Fear the Talking Dead?
Nein, es gab nur ein Special, aber da wurde nicht über Fear the Walking Dead gesprochen.
Okay. Hm.
Sag mal, mir ging noch kurz durch den Kopf, ja. mir kam irgendwie die Vorstellung, wie geil wäre das bitte, wenn sie jetzt den Compound da, also den guten Compound ausbomben würden und alle tot wären. Und dann wäre der nächsten Staffel einfach eine neue Family.
Aber ich glaube, so viel Eier haben sie da nicht. Außer sie nutzen den Flugzeugabsturz, aber nein, ich weiß
nicht. Oder irgendwie nur so, ich weiß nicht, nur zwei überleben von der ganzen Gang.
Ja, aber
ja, Chris und Lisa überleben.
Nee, aber so, ich weiß nicht, Maddie und Strand überleben oder so. Oder Strand und Nick überleben und die anderen sind alle tot.
Ja.
Das wird nie passieren.
Das wird nicht passieren, ja.
Aber es wäre schon ganz
wahrscheinlich
cool, oder?
Verträge für die nächsten Staffeln.
Aber wäre es nicht geil?
Ja, dann musst du in der nächsten Staffel fängst du ja nur wieder von null an. Also, ich meine, du brauchst ja schon ein paar Charaktere, mit denen du irgendwie...
Ja, Strand und Nick.
Du kannst natürlich so eine andere LA-Tasche öffnen. Ja,
Travis, genau. Wenn Travis endlich mal rafft, warum fällt mir dieses Sprichwort nicht ein?
Was Sache ist?
Was Phase ist. Das wäre doch dann total verschenkt, wenn er jetzt endlich mal seinen ersten Zombie umbringen wird, eigenhändig und dann
ja,
wieder.
Ja, das wäre halt verdient, ne? Du schnallst nichts, also stirbst du.
Ja.
Das wäre wahnsinnig konsequent, wenn einfach die Staffel mit so einem Napalm gegen endet. Genau.
Wenn Travis sterben würde, das wäre krass.
Und dann guckt er so hoch und so, oh.
Oh, shit. Cut to black.
Aber was war das andere, was du noch erwähnen wolltest?
Nächste Woche könnt ihr euch auf was Besonderes von uns freuen, auch am Dienstag. Yo. Normalerweise kommt der Podcast am Dienstag. Wie es nächste Woche ist, müssen wir nochmal genau ein bisschen eruieren. Aber wir machen ein Twitch-Live-Event zum Thema Fear the Walking Dead. Und da solltet ihr dann reinschauen. Live um 19 Uhr. Also haltet euch den Termin frei auf jeden Fall.
Be there. Das ist der 6.
6.10. 19 Uhr.
Jo, jo, jo. Und ansonsten, Serie könnt ihr gucken. Amazon Prime.
Serie könnt ihr gucken.
Übrigens, ich habe mir die Folge teilweise auch wieder in Deutsch angeschaut und ich muss immer noch gestehen, die Synchro ist echt ganz okay.
Ja.
Aber, wie gesagt, mich stört es unheimlich.
Die fleischigen Ohrläppchen.
Nein, diese lauten Schritte. Ganz ehrlich, das klingt wie ein ASMR-Tapping-Video. Ich verstehe es nicht, warum die da alle rumlaufen, als wären sie irgendwie, ich weiß nicht, als hätten sie Clocks an. I don't get it, wirklich nicht. Und wenn du umschaltest, immer hörst du halt diese ganz kleinen Schritte und leisen Schritte aus dem US, aus der US-Vertonung und dann wieder kloppidi-klopp.
Aus der deutschen Clock.
Bitte, wir haben es ja letzte Folge auch schon gesagt, es würde mich wahnsinnig interessieren, bitte jemand, der von Synchro irgendwie eine Ahnung hat, warum das so ist, warum das so laut sein muss. I don't fucking get it. Danke. Bolle, wenn du davon auch Bescheid
weißt. Bolle, willst du schon wieder vorgelesen werden? Schreib. Denk dir was aus. Ansonsten könnt ihr uns natürlich bewerten bei iTunes, das hilft uns ganz ungemein. Bedaumen bei YouTube oder ein Feedback senden an die Feedback-Mail podcast@serienjunkies.de oder uns auf Twitter folgen. Ich fange diesmal mit Axel an.
Ah, it's a twist. Max Dierich.
Und du, Hanna?
MediaWhore, MediaWhore. Und du, Adam?
Ich bin Awesome Arndt bei Twitter. Da könnt ihr uns belästigen, auch damit, ob ich jetzt 3,5 Sterne gebe oder nicht. Mal sehen, ob sich das wiederholt nächste Woche. Ich bin sehr gespannt.
Gebt mal glatte Sterne.
Okay. Ich würfle ab sofort meine Sterne. Oh, ein Stern.
Das beste Finale in der Seriengeschichte. One Star.
ja, genau. Ansonsten bedanken wir uns bei euch dafür, dass ihr zugehört habt. Und wir hören und manche sehen wir auch.
Ja.
Obwohl,
und
ihr seht uns vielleicht eher nicht so. Genau. Vielen Dank für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Ciao.